Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 146. Heute widmen wir uns der Fehde zwischen Stone Cold Steve Austin und Vince McMahon. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und natürlich haben wir heute auch wieder eure Fragen, unsere Antworten für euch parat. Da ist unfassbar viel reingekommen. Ich weiß auch nicht genau, sind das irgendwie gute Vorsätze, die ihr euch genommen habt oder sonst irgendwas? Aber ich habe selten so viele Mails und so viel Feedback bekommen wie in den letzten Wochen. Und deshalb erstmal ein dickes Dankeschön an euch da draußen. Ja, wir sprechen heute über Austin gegen McMahon, die große Fehde, die die Attitude-Zeit wirklich bestimmt hat. Und zu dem Zweck habe ich natürlich zwei wackere Recken an meiner Seite. Auf der einen Seite den David Kloß von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Abend.
What?
Ich habe nicht Moin gesagt übrigens, hast du es gemerkt?
Ich habe es gemerkt, aber ich sag trotzdem What. Ich gehe euch jetzt heute nur auf den Sack, immer wenn ihr was sagt.
Das tut den tut der Hörbarkeit dieses Podcasts garantiert gut, wenn du das die ganze Zeit machst.
Das stimmt.
Und in der Anleitung, da ist der Christian Dürre von Computech. Einen wunderschönen guten Abend.
Hell yeah.
Siehst du, der Chris ist wenigstens konstruktiv dabei.
Was denn alle in Stimmung, ist so gut.
Ja. Passt doch. Bevor wir mit dem Thema loslegen, wie immer hier das Housekeeping. Ihr wisst, wenn ihr uns erreichen wollt, offensichtlich wisst ihr das, weil ihr uns so viel geschrieben habt. Es gibt Facebook, Twitter, Instagram. Es gibt YouTube, da überall könnt ihr Fragen, Feedback, Themen einreichen. Ansonsten, wenn ihr mögt, bewertet uns natürlich gerne auf iTunes oder Facebook. Das hilft uns. Und ihr wisst, uns gibt's mittlerweile auch auf Patreon, sprich patreon.com/headlock.de. Da könnt ihr uns unterstützen, bekommt dafür zusätzliche Formate, das Match der Woche, die Helden aus der zweiten Reihe und natürlich Call-Up. Jetzt bei Call-Up ist auch zuletzt das Interview mit Jackson Stone von Western Extreme Wrestling online gegangen. Also auch da wird wieder kräftig für Nachschub gesorgt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas, einfach fragen@headlock.de, könnt ihr einfach eine Mail an uns rausknallen. So, und wenn ihr irgendwie uns anders erreichen wollt, headlock.de ist da die zentrale Anlaufstelle. Da findet ihr eigentlich alles, was nicht nied- und nagelfest ist. So, und damit sind wir dann auch durch hier mit dem üblichen Standards und lass uns einfach mit dem Hauptthema einsteigen. Hauptthema ist Stone Cold Steve Austin gegen McMahon. Also ich habe ja so ein bisschen gesagt, wir wollen hier eine neue Reihe begründen, nämlich die der legendären Fehden. Und wir wollen einfach mal so ein bisschen über den Verlauf dieser Geschichte sprechen und natürlich auch über die Bedeutung dieser Storyline. Weil, sind wir ehrlich, ich glaube, wer Wrestling in den 90ern gesehen hat, der hat Austin gegen McMahon geliebt einfach. Diese ganze Geschichte, die erstreckte sich ja über mehrere Jahre. Und solche Geschichten haben wir ja teilweise heute auch wieder, aber halt eben nicht ganz so intensiv. Und deswegen frage ich erstmal so ganz allgemein, David, du als selbsternannter alter Mann hier, was ist denn das Erste, was du denkst, wenn du an Austin gegen McMahon zurückdenkst?
Ganz ehrlich, an einen Mittelfinger, einen Stunner und einen riesigen Wall. Es war halt einfach die Fehde, die total herausstach, weil die ja ganz anders war, weil plötzlich halt jemand aus der Company, der was zu sagen hatte, angegriffen wurde von quasi ja, seinen Arbeitnehmer. Und das gab's halt vorher nicht. Und das war einfach dann dieses total rebellische und ja, Mittelfinger, das ist halt die Szene, die ich halt am meisten im Kopf hatte, einfach wo Austin mit Handschellen abgeführt wurde und die Mittelfinger zeigte, trotzdem. Und das war einfach ja ein Sinnbild dafür, was diese Fehde auszeichnete, dass du einfach jemand hattest, der so anders war und so cool auch, also in meinem Alter, ich war da Teenie, und so aggressiv zeitgleich war und dann halt einfach dieses, sorry, aber die Wortwahl passt ja, dieses Arschloch von Chef, der da total gegengehalten hat, das war einfach die beste Storyline, die es, glaube ich, je gab vom Momentum her.
Der David nimmt einfach alle Fragen von mir vorweg.
Entschuldigung. So. Das heißt also außerdem vom Momentum her.
E-Bims. So cool.
Chris, an was denkst du denn da zurück?
Gar nicht mal an was Bestimmtes. Es sind eher so diese ganzen Segmente, die sie miteinander verschwimmen. Ich denke da an den Beer-Truck zum Beispiel, an Mike Tyson, wo er sich mit ihm anlegt. Also Stone Cold sich mit Mike Tyson anlegt, nicht Vince McMahon. Die Sache mit der Waffe, wo sich Vince McMahon in die Hose pinkelt. All sowas, die Zement-Corvette natürlich. all so Sachen halt, die eigentlich jede Woche dafür gesorgt haben, dass man Bock auf die nächste Show hatte und wissen wollte, wie es weitergeht eben.
Ich glaube, das war ja auch so ein Sinnbild dafür, es kann alles passieren und du weißt nicht, was dich in der nächsten Woche erwartet.
Ja.
Ja, vor allem, das war ja auch einfach eine ganz krasse Eskalation dieser ganzen Szenerie. Also das finde ich halt so krass. Wenn ich an diese Geschichte denke, mir fallen halt auch eher so diese Momente ein, wie dir, Chris. Also mir geht's ja sehr, sehr ähnlich. Aber für mich ist das auch ein Sinnbild dafür, wie unberechenbar und wie chaotisch auch eine Wrestling-Show sein kann und eben trotzdem unfassbar unterhaltsam sein kann. Und diese Storyline ist einfach alles, was die Attitude Era wirklich richtig groß gemacht hat. Wir wissen, die Attitude Era hat auch einiges falsch gemacht und da war auch einiges an Blödsinn dabei, aber das war eigentlich das Sinnbild, weshalb die Attitude Era so einen Spaß gemacht hat. Genauso wie bei der WCW zum Beispiel in der Anfangszeit die NWO-Storyline. Das ist für mich genau dasselbe. Auch diese Unberechenbarkeit, dieses Chaos, das Durcheinander und dass du einfach, du musst dabei sein, weil wenn du das hinterher von deinen Freunden erzählt bekommst, so, hey, hast du gesehen, Austin hat McMahon mit einer Waffe bedroht und danach hat sich McMahon in die Hose gepinkelt, dann ist das natürlich nur noch halb so cool, als wenn du das wirklich dann live miterlebt hast und diesen, wow, ich war dabei Moment gehabt hast. Ne?
Man muss
das,
aber auch dazu sagen, es fühlte sich anfangs verdammt echt an. Also da gab es ja noch kein Internet oder so, sondern als Zuschauer hast du halt wirklich gedacht so, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Das hat er gemacht. Und das war halt das Beeindruckende irgendwie schon dabei. Auch bei, darf ich das vorwegnehmen, Mike Tyson, zumindest mit einem Satz?
Darfst du es mit einem Satz vorwegnehmen?
Und dass es halt so echt wirkte, sah man auch daran, dass zum Beispiel der Brawl mit Mike Tyson, er lief weltweit in den normalen Nachrichten.
Ja.
Also sie haben das
der alle lief auch bei RTL.
Ja, der lief bei RTL. Ich werde es nicht vergessen, wo ich RTL aktuell eingeschaltet habe. Plötzlich kam das.
Ja. So war das. Ich glaube, in der ARD lief er nicht, glaube ich.
Nee, das nicht, weil es war wirklich weltweit. Es war in allen Medien und die haben das halt wirklich auch abgekauft. Also das war in dem Moment kein Hinterfragen wegen so, nö, sondern ja, totale Eskalation, Mike Tyson, da gab es eine Schlägerei. Uiuiui.
Ich muss mir gerade vorstellen, wie Peter Klöppel diese Nachrichten vorliest.
Nee, das war er ja nicht. Es war ja die Dame, die es mal macht.
Ah, okay. Keine Ahnung.
Doch, ich kann mich aber auch noch ganz gut dran erinnern.
Ich weiß nicht, wann Peter Klöppel angefangen hat bei RTL.
Tja. Lass uns mal so ein bisschen über die Vorgeschichte dazu reden, weil es ist ja, wir haben natürlich diese Storyline haben wir natürlich so auf ihrem Höhepunkt im Hinterkopf natürlich, so Austin als Champion oder als Number One Contender und Vince McMahon halt eben als diese Ausgeburt des bösen Bosses. Aber so war es ja nicht immer, weil gerade ein Stone Cold Steve Austin hatte ja auch in der Anfangszeit der WWE ein bisschen Probleme gehabt, um da überhaupt Fuß zu fassen. Oder Chris?
Stone Cold war so ein, oder Steve Austin war einfach so ein Wrestler, der nie so richtig angekommen ist erstmal, bis er eben diesen Gimmickwechsel eben zu Stone Cold hin hatte. Stunning Steve Austin in der WCW, da wurde er so unter Wert verkauft. Sein
Partnerschaft,
genau, der Ringmaster, genau, auf den Namen bin ich jetzt nicht gekommen. Der Ringmaster natürlich. Dann auch dieser kurze Ausflug zur ECW war, glaube ich, auch mal dabei, ne?
Der war nach der WCW.
Genau. Es war irgendwie, er hat nicht so richtig Fuß gefasst und er hatte sich ja eigentlich vorgenommen, dann der fieseste Heel aller Zeiten zu werden mit seinem Stone Cold Charakter. Wo er halt schon ziemlich gefailed hat, muss man mal sagen.
Moment, eigentlich hat es ja geklappt.
Ja, aber die Leute fanden ihn halt geil.
Ja, genau, aber das ist halt das Coolste eigentlich, weil das zeigt ja eigentlich, dass du Erfolg nicht unbedingt planen kannst.
Ja, darauf wollte ich eben raus, dass diese ganze Geschichte, egal ob Stone Cold oder wie er zu dem Charakter wurde oder Vince McMahon, was da im Hintergrund schwelte mit Bret Hart alles, wodurch er zu dem Charakter eben Mr. McMahon wurde, der dann im TV aufgetaucht ist. Das hat sich alles irgendwie so über einen gewissen Zeitraum immer überschnitten und dass diese beiden eben dann aufeinander getroffen sind in dieser großen Rivalität, das war der große Payoff, das war das Finale eben, wo alles auch gepasst hat. So auch Zufälle eben, die es da gab in den 2 Jahren, die bis zu diesem Punkt führten, wo die erste Konfrontation war zwischen den Charakteren. Es hat alles irgendwie gepasst, dass dann auf einmal diese zwei Figuren sich gegenüberstanden und das war eben ein Stone Cold als Rebell, der eben auch so eine Autorität brauchte, um zu funktionieren, gegen die er rebellieren kann. Und da war dann eben Vince McMahon, der sich ja quasi relativ frisch, ich sag mal, geoutet hatte als der Chef der WWF. Und alle haben ihn allein schon deshalb gehasst, weil er Brad gescrewt hatte. Und das war direkt so eine Reibung dazwischen. Und die ist wirklich nie verloren gegangen eigentlich während dieser Fehde. Zumindest in den ersten 2 Jahren dann nicht.
Generell muss man ja sagen, auch wie der Start überhaupt war von Stone Cold, das war eigentlich wie du halt schon sagst, so viele Zufälle, weil ursprünglich zum Beispiel sollte ja Triple H den King of the Ring gewinnen, hat er halt nicht, weil er ja bestraft wurde wegen der Aktion in New York. Und dann
die Curtain Call.
Genau, die Curtain Call. Und dann gewinnt halt Austin King of the Ring. Was eigentlich nicht so sensationell war oder so, dass du sagst, oh mein Gott. Aber dann hält er halt am Ende diese Promo. Und diese Promo war eigentlich, mehr Heel kannst du nicht sein, mehr arrogant, mehr Arschloch kannst du nicht sein. Und in dem Moment hast du noch gar nicht gemerkt, wie großartig das war. Sondern dann, als die nächste War-Sendung war, hast du dann plötzlich im Publikum gesehen, wie immer mehr von diesen Austin 316 Plakate zu sehen waren. Womit du eigentlich nicht gerechnet hast. Und das, daran erinnere ich mich noch, wie das halt einfach war, als du das gesehen hast und plötzlich so, Moment, das ist doch ein Heel, ihr müsst den doch eigentlich scheiße finden. Und plötzlich reagieren die Leute, aber je mehr er arrogant wird und je mehr er eigentlich sich als Heel verhält, desto mehr haben die den abgefeiert.
Ja, es war ja auch irgendwie so gerade dieser Moment, diese Promo, ich glaube, da waren alle irgendwo so in ihrem Oldschool-Wrestling-Denken gefangen, dass das hinhaut als Heel-Promo. Aber wenn man das mal so ganz nüchtern betrachtet, vielleicht jetzt auch einfach nur von dem modernen Standpunkt aus, wer hatte denn zu dem Zeitpunkt noch Bock auf Jake Roberts da im Finale? Ja, also, da ist halt wirklich ein schon älterer Mann, der auch offensichtlich schon Probleme hat. Das Gimmick ist veraltet. Feiert sich als wiedergeborener Christ, bla. Und das Match war dann noch nicht mal besonders geil, das Finale, muss man ja auch dazu sagen. Und dann kommt
der ganze King of the Ring war nicht besonders gut.
Ja, gut, das stimmt. Und da kommt dann dieser aggressive Glatzkopf und haut dem Jake Roberts da alles so ins Gesicht, was man eigentlich selbst dem Programm entgegenschreien möchte, ja? So schleich dich, du alter Sack, ja? Jetzt nicht nur bezogen auf Jake Roberts, sondern auf dieses ganze veraltete Programm, was da dann ja eigentlich war. Das war zu oldschool, das hat einfach nicht mehr gegriffen, ja? Und dann kommt dieser Typ und haut da einfach voll drauf und macht den nieder. Und das war in dem Moment, da war so eine Energie drin und das war sowas Neues irgendwie oder eher mal eher gesagt was Frisches, dass man das auch sofort aufgenommen hat. Man konnte sich sofort mit Stone Cold irgendwie identifizieren, obwohl er eben noch ein Heel war.
Ja, auch die Wortwahl. Also die Wortwahl war ja nicht so
eben
standardmäßig und auch zusätzlich, weiß ich, ob es euch auch gefallen ist, aber er war halt der Erste, zumindest der Erste in der WWE im Scheinwerferlicht, der halt in der dritten Person von sich gesprochen hat. Also der hat ja immer von Stone Cold selber gesprochen. Das war einfach auch eine ganz andere Art zu reden und dadurch ist es ja eigentlich noch überheblicher, dass er halt gar nicht, er sagt von wegen so, ey, ich hab gewonnen, sondern von wegen, ja, hier, ihr kennt den Psalm so und so, aber ich sag jetzt mal den Psalm hier, Austin 316, sagt, I just whip your ass. Und das ist halt schon was ganz anderes. Und das war einfach frisch anders und es war halt, ja, wie soll man sagen, authentisch. Also es fühlte sich halt einfach irgendwie so echt an, von wegen, ja, das ist so ein Arschloch.
Und ich musste aber auch gerade noch mal ganz kurz einschreiten, weil da werden wir gleich noch drauf eingehen, dass Austin ja eigentlich der personifizierte Rebell gewesen ist. Aber er hat hiermit einfach schon mal ganz klar und eindeutig deutlich gemacht, dass er halt eben gegen alles rebelliert, was nicht nied- und nagelfest ist. Und das ist natürlich zum einen halt die Obrigkeit, aber im Endeffekt ist auch dieses, er sagt ja, talk about your Psalms, talk about your John 3:16, Austin 3:16 says, I just whipped your ass. Und im Endeffekt ist das ist ja auch ein klares Statement gegen dieses, gegen die traditionelle Lebensweise, gegen das Finden zu Gott und ich weiß nicht was. Und das sind ja, für viele ist das ja eben auch eine Stütze im Leben, eine althergebrachte Art und Weise zu leben. Und da spricht er sich schon ganz klar und deutlich dagegen aus. Und dadurch ist er natürlich direkt bei den jungen Leuten, also bei den Teenagern und jungen Erwachsenen, natürlich direkt so, ja, hier, Eltern, ne, guckt euch das mal an hier, der coole Typ da, der ist jetzt King of the Ring und der scheißt auch auf die Kirche, genauso wie ihr das macht. Der ist eigentlich cooler als die Kirche und so. Also ich finde das halt schon auffällig, auch wenn sie da bei Austin jetzt ja nie eine Geschichte draus gemacht haben aus dieser Religionssache, eigentlich ist dieser Satz, der ist schon ziemlich hart und wie ihr schon gesagt habt, da war Energie drin, da war Feuer drin und das hat die Leute absolut eben in ihren Bann gezogen.
Genau, und auf der Gegenseite war dann halt noch McMahon, wo es halt auch quasi ein bisschen echter alles wurde. Er hat ja dann angefangen, also er hat sich ja geoutet erstmal als Chef und dann hatte genau. Er halt nicht eine richtige Fehde, aber es war halt so, dass Bret Hart halt Probleme mit ihm hatte, wofür Vince auch noch nicht mal unbedingt immer was konnte. Also er war nicht der klassische Heel oder ist auch nicht als Mega-Heel aufgetreten, sondern eher so als Chef von wegen, ja toll, jetzt darf ich mich hier beleidigen lassen, hier beruhig dich mal, denk dran, mit wem du redest. Und das ging halt auch schon langsam da los. Also es war eigentlich bei beiden fast synchron so ein Start, wo es so langsam anfing von wegen, okay, wir schaffen hier zwei verschiedene Charaktere. Wobei das bei Vince ja noch nicht mal geplant war, dass es halt wirklich dieser Vince McMahon ist, also der da halt ein Heel ist, oder halt die reale Person, sondern eigentlich hat er erstmal versucht, okay, ich stelle den Chef dar und ich habe halt mit den absoluten Publikumslieblingen Bret Hart halt ein Problem, beziehungsweise es wird so dargestellt, als wenn ich ein bisschen dran schuld wäre, dass er halt zum Beispiel die und die Fehde verliert.
Genau, es ging ja darum, dass Bret Hart sich quasi schlecht eingesetzt fühlt und dass er sich nicht wertgeschätzt fühlt in dieser neuen WWE quasi oder neuen WWF.
Genau, und da gab es auch schon Faux Pass, ne? Da gab es nämlich, dass Bret Hart ihn halt nicht körperlich, er hat ihn ja nicht geschlagen, aber er hat ihn am Kragen gepackt.
Genau, er hat ihn ja einmal auch in der Auseinandersetzung, ich glaube, das war das nicht sogar beim, ich weiß nicht, ob es beim Rumble war oder sonst irgendwas, aber er hat ihn auf jeden Fall schon mal am Kragen gepackt und hat ihn da über das Kommentatorenpult gezogen. Und da gab es schon mal Auseinandersetzungen. Das hat zwar alles so ein bisschen gedauert, man muss ja auch sagen, also auch bei Austin war es jetzt ja nicht so, dass der nach King of the Ring jetzt auf einmal die ganz, ganz große Nummer gewesen ist. Das war ja ein langsamer Aufbau. Man hat beim King of the Ring so langsam gemerkt, da ist irgendwie ein Feuer angezündet worden, das braucht, das lodert halt. Und das muss aber eben noch ein bisschen angefeuert werden. Und das ging dann eben weiter. Survivor Series 96, Bret Hart gegen Austin. Das war dann eben so der nächste Schritt, wo dann Austin zeigen konnte, was für eine große Nummer er eigentlich sein kann. Und dazwischen ging ja dann auch noch die Fehde, wie gesagt, mit Bret Hart dann und McMahon, diese Unstimmigkeiten. Und da hat man auch gemerkt, dass Bret Hart sich auch verändert von der Persönlichkeit her, dass er eben auch eher so in diese Oldschool-Schiene gerückt wird, so langsam. Und dass er anscheinend in diese neue Schiene nicht mehr so 100% reinpasst, wie das eben noch vorher der Fall gewesen ist. Und entsprechend hat WWE da aber auch die Weichen in diese Richtung gestellt.
Ja, da muss man sowieso mal sagen, das war überall. Ja, das war gutes Langzeitbooking einfach mal. Also dann auch dieses Finale eben bei WrestleMania 13 dann, also zwischen Bret Hart und Stone Cold, dieser Double Turn, das war halt ganz großes Kino. Das ist halt einer der größten Momente der Wrestling-Geschichte, meiner Meinung nach, wie sie das hinbekommen haben.
Aber ich glaube im Übrigen nicht, dass das von WWE von Anfang an mit Austin so geplant war. Also selbst, ich glaube, dass sie nach King of the Ring erstmal gemerkt haben, irgendwas ist hier, aber unser Plan sieht das eigentlich gar nicht vor.
Ja, klar, das ist schon, aber wie sie diese Fehde gefahren haben, meine ich dann.
Genau, die Fehde war super.
Geendet ist. Klar, du machst irgendwas, auf dem Weg dorthin fällt dir immer irgendwas ein, was du dann einstreuen musst oder wie du was verändern musst. Aber im Endeffekt wirkte das wirklich wie ein toller Plan, wie sie das mit Bret und Stone Cold eben gemacht haben.
Genau, es war ein bisschen wie so ein Treffen der Generation. Bret Hart war ja auch derjenige, der sich halt immer mehr beklagt hat über Unfairness und so weiter. Und Austin kam ja raus von wegen, hör auf rumzujammern, Mimimi zu machen, sondern setz dich durch und ist mir egal, was du rumholst, sondern hier kämpf einfach mal dafür und hör auf zu labern. Und das war dann halt ja immer mehr ein Zuspitzen und das waren auch beide Charaktere haben sich verändert. Eigentlich halt auch untypisch für WWE, weil der Heel war eigentlich dann der Starke, also der charakterlich Stärkere als der Face, der halt immer mehr gejammert hat. Und ja, dann kam halt echt dieser Double Turn, der. Ich glaube, besser könnte man das auch nicht machen. Also erstmal war das halt ein sensationell gutes Match. Und es war halt auch absolut nicht vorhersehbar, dass es halt diesen Turn gibt in dieser Art.
Und auch ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das damals auch gar nicht so richtig verstanden im ersten Moment. So, was passiert denn hier vor meinen Augen? So, Bret Hart, plötzlich ein Bösewicht, der irgendwie attackiert, so. Das kann doch gar nicht sein und solche Sachen. Und das war halt einfach, du hast gerade schon gesagt, das war ein fantastischer Kampf, in dem du einfach eigentlich den vermeintlichen Bösewicht Stone Cold Steve Austin anfeuern musstest, weil der halt eben mehr gekämpft hat als das Babyface. Also
genau, du hast ja auch noch an der Publikumsreaktion im Laufe des Kampfes gemerkt, dass sie sich verschoben hatten. Zwar wurde Austin schon beim Entrance bejubelt auch, aber Bret Hart auch, aber im Laufe des Matches wurde halt immer mehr Austin angefeuert und Bret Hart war langsam in der Situation, wo man halt wirklich so gedacht hat, ey, lass es, der Typ ist doch jetzt schon K.O., jetzt hör auf, noch mehr auf den drauf zu gehen. Und dann halt das war halt einfach Glück, dass das Blut auch so perfekt lief. Und dann diese Kameraeinstellung, wo halt Austin geschrien hat, ganz ehrlich, also dieses Bild, würde ich sagen, war mit das Wichtigste in den ersten Jahren, was halt für Stone Cold passiert ist, weil das einfach gezeigt hat, der Typ gibt nicht auf, obwohl der gerade blutüberströmt ist, schreit. Und Bret war anfangs so frustriert, ich war als Fan noch nicht mal richtig sauer auf ihn. Also ich habe das auch nicht als richtigen Double Turn erlebt, sondern eher, dass ich halt plötzlich Stone Cold mochte. und für ihn mitgefiebert habe und halt bei Bret einfach nur dachte, ich kann deinen Frust verstehen, aber der Typ ist halt einfach so, dass er niemals aufgeben wird.
Genau, und man muss halt dazu sagen, man hat ja auch hinterher, man hat ihn ja auch so dubiose Spitznamen gegeben und einer davon war ja auch Bionic Redneck, also was ich übrigens auch sehr albern fand, aber worum es mir eigentlich geht, ist halt dieser Punkt der Unbesiegbarkeit und der Unverwundbarkeit, also dass Austin jemand ist, der kämpft bis zum geht nicht mehr, bis er blutend am Boden liegt und in seinem eigenen Blut ertrinkt, kämpft er und gibt alles. Und das ist ja eigentlich auch so eine Geschichte, dieser Kampfgeist und dieser Wille, der auch die ganze Karriere von Steve Austin ja sich weiter durchgezogen hat und zugleich auch diese Verletzbarkeit, dass er halt eben jemand ist, der eine Verletzungshistorie hat, aber eben trotzdem durchzieht quasi, ne? Und damit ja auch ja diese Sache, also sind wir ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch das, was viele auch am Wrestling fasziniert, dass es da Menschen gibt, die Dinge können, die der normale Mensch nicht kann oder die Schmerzen durchleben, die manch anderer einfach gar nicht über sich ergehen lassen wollen würde. Und ich glaube auch, dass Austin durch diese Durchhaltegeschichte eben für viele ja einfach so Inspiration gewesen ist.
Wobei, ich wollte jetzt anmerken, wegen Verletzungen, eigentlich hast du ja dann durch diesen Double Turn, du hast aus WWE-Sicht, die waren halt finanziell echt am Ende, absolut, extrem viel riskiert, weil du hast deinen super beliebtesten Wrestler jetzt zum Heel geturnt, du hast jetzt einen Heel zum Face geturnt und dann passierte quasi der Super-GAU, der eigentlich nur passieren kann, halt diese Verletzung gegen Owen Hart, nur wenige Monate danach. Also eigentlich hätte es in dem Moment auch alles zusammenbrechen können wie ein Kartenhaus, die Fans hätten Austin vergessen können oder sonst was. Ja, dann haben die es halt anders gelöst.
Genau, SummerSlam 97, der berüchtigte Piledriver. Chris, was ist denn da passiert?
Was da passiert war?
Genau, erklär mal, was da passiert war, aus deiner Perspektive.
Genau. Dieses Bild, okay. Es hat sich bei mir wahrscheinlich nicht so eingebrannt wie bei euch, weil ich das erst nachgeholt habe, muss ich ja zugeben. Ich war damals noch nicht so alt. Aber das Match gegen Owen Hart ist, ja, es war ein Piledriver, der schiefgegangen ist, wo Steve Austins Glatze ein wenig zu weit rausguckte und er voll auf dem Kopf gelandet ist und er da eben dann eine Nackenverletzung hatte.
Ja, man muss ja dazu sagen, die Piledrivers heute werden ja anders ausgeführt, dass du auf die Knie landest und Owen hat ja einen sitzenden Piledriver ausgeführt. Und,
genau, das nennt sich, glaube ich, auch Exploder, Piledriver, Exploder, irgendwie sowas.
Genau, und Austin war viel zu weit unten. Du hast eigentlich beim Ansetzen schon gesehen, mach es jetzt nicht. Also sogar ich als Fan habe damals nur gedacht, scheiße, nein, das ist gerade nicht richtig, das ist zu tief. Und dann kam halt diese Verletzung, wo halt Austin ja anschließend sagte, dass er erstmal kurzzeitig seine Arme und Beine gar nicht mehr gespürt hat.
Und das hat man ja auch gesehen in den Bildern.
Genau, er lag völlig flach da. Aber da muss man halt auch sagen, ich glaube, da hat Stone Cold in dem Moment auch nicht nur gegenüber Fans, wo es später rauskam, sondern gegenüber McMahon, glaube ich, so sehr sich ins Herz quasi gekämpft, weil er halt das Match nicht abgebrochen hat, sondern es war dann halt so, Owen hat halt versucht, das Publikum abzulenken ein bisschen, während Austin halt mit dem beschissensten Roll-Up irgendwann der Galaxie Owen hart eingerollt hat, aber es war halt wirklich so, obwohl der halt echt teilweise gelähmt war und eigentlich sich gar nicht bewegen konnte, hat er so sehr gekämpft für diesen Moment, dass er das nicht verliert, dass er halt das Match beendet. Und mal ganz ehrlich, welcher Wrestler würde das machen oder Arzt würde das zulassen normalerweise? Das ist echt schon ein Novum.
Ja, da haben halt viele Faktoren zusammengespielt. Also aus heutiger Sicht muss man natürlich da auch sagen, so, ob das so klug war, wäre es da nicht klüger gewesen, dass der Ringrichter zum Beispiel einschreitet oder sonst irgendwas. Aber man hat es halt damals laufen lassen. Und du hast gerade schon gesagt, man sieht das ja auch, wie Austin so langsam wieder ein bisschen Kraft in die Arme bekommt und dann so zu Owen Hart hinrobbt und ihn dann wirklich, einrollt, ist ja noch nett ausgedrückt. Also Owen rollt ja eigentlich mehr oder weniger zurück und Austin legt sich halt irgendwie auf ihn drauf, so ein bisschen. Aber trotzdem, das ist natürlich auch all das lässt ja auch die Grenzen zwischen Realität und Fiktion so ein bisschen verschwimmen, finde ich. Und dann ist ja auch Wrestling immer besonders interessant. Und natürlich, wenn eine echte Verletzung in einem Match passiert, ist das, finde ich, ja immer furchtbar auf der einen Seite, aber auch faszinierend auf der anderen Seite, also weil du dann halt eben, weil sich daraus Geschichten ergeben, also in den Triple H zum Beispiel mit seiner Quad-Verletzung damals, wo er sich die Oberschenkelmuskeln da zerfetzt hat, auch das ist ja ein Kampf, wenn du den mal gesehen hast, der gewinnt ja so an Dramatik dazu und hier war eben der Moment so wichtig, auch für Austin und, das muss man dann auch sagen, dann hat ja WWE, hat das ja dann clever genutzt, um eben Vince McMahon als ja, Autoritätsperson weiter zu etablieren und zugleich Austin als Rebell darzustellen. Weil man, es ging ja dann darum, dass eben Austin verletzt ist eigentlich und natürlich seinen Titel nicht verteidigen kann. Bla bla bla. Aber Austin wollte halt unbedingt kämpfen. Aber Vince McMahon hat gesagt so, nein, die Ärzte haben keine Freigabe für dich gegeben. Wir müssen dich hier vor dir selber schützen. Wir können dich nicht antreten lassen. So, was ja aus eigentlich so rein von der Logik her absolut sinnvoll ist, jemanden mit einem gebrochenen Nacken nicht in den Ring steigen zu lassen, aber trotzdem.
Genau, er war ja noch kein Heel in dem Moment. Er hat sich eigentlich als Chef vernünftig verhalten. Eben. Aber den Leuten ging es halt auf den Keks, weil es einfach so gefühlt so war, lass ihn doch kämpfen, er will es doch. Also, warum hältst du
es? Es war wie ein Bevormunden. Es war wie ein Bevormunden, genau. Halt eben. Und McMahon hat den Fans damit etwas weggenommen. So, also, weil Austin hat gesagt, ist mir scheißegal, ich kann kämpfen und wenn ich hier im Rollstuhl reinkomme, ich verklopp die trotzdem. Das ist mir total kackegal. Und das war halt eben für die Zuschauer sozusagen das Zeichen so, ja, okay, der ist unzerstörbar, der kämpft auch, wenn er hier, ne, so ein bisschen wie der schwarze Ritter aus dem Ritter der Kokosnuss, ne? Also hier, das ist nur eine Fleischwunde, so, das geht noch. und das hat er, das hat sich ja auch über mehrere Wochen gestreckt eigentlich, ne, wo er dann einen Titel abgeben musste und so weiter und so fort. Und
man muss halt bedenken, dadurch hat die WWE es geschafft, dass Stone Cold, obwohl er verletzt war, immer präsent war. Das ist, glaube ich, sehr wichtig gewesen. Die haben darauf geachtet, dass dieser Momentum-Effekt einfach nicht weggeht.
Genau, das ist halt das Spannende an der Sache. Man hat eben dadurch Austin in den Shows behalten, ohne dass er halt eben antreten musste. Und trotzdem hat man es irgendwie geschafft, also das muss man auch mal ganz klar sagen, das war ein Kunststück, wie man das damals gemacht hat, dass man die Geschichte so aufgebaut hat, dass ein Austin prägnant dargestellt worden ist und zugleich halt eben die Charaktere von ihm und von McMahon auch irgendwie ja quasi auf Kollisionskurs gegangen sind. Das war ja erst so ganz langsam, es wurde ja immer, du hast halt immer mehr gespürt, dass die beiden aneinander reiben. Ne? Und Austin war ja auch so aggressiv und wütend und er ist ja von Woche zu Woche aggressiver geworden eigentlich so gefühlt. Ja, du wolltest als Fan wissen eigentlich so, wann gibt's jetzt das erste Mal einen aufs Maul? Ne? Wann passiert da endlich was? David, ab wann ging's da dann richtig los?
Uff, ja, ich würde halt sagen, ab den ersten Stunner dann. Also dann, das war halt einfach, es gab halt eine War-Ausgabe und halt ein Ring-Segment zwischen Stone Cold und McMahon. Und Stone Cold war da einfach, du hast einfach in dem Moment gemerkt, okay, jetzt reicht es mir, ich will einfach kämpfen. Und in dem Moment hat er halt gezeigt, egal auf welche Kosten, egal was ich dazu machen muss oder ob ich bestraft werde, ist mir wurscht. Und dann hat er halt McMahon einen Stunner verpasst, der halt total schlecht gesellt wurde, hat er später bessere gesellt. Aber das war halt einfach, ist in dem Moment über eine Linie geschritten, wo halt keiner drüber geht. Man muss halt das vielleicht auch ein bisschen symbolisch sehen, mein Ende der 90er. Es war halt auch einfach ein Duell zwischen, oder eine Gegenüberstellung zwischen Arbeitnehmer und halt diesen Boss, der halt die ganze Kohle rauszieht und so mächtig ist und halt seine Autorität ein bisschen spielen lässt. Und dieser Kerl hat im Grunde genommen das gemacht, was halt sich viele Menschen halt wünschen, mal einfach den Chef am liebsten mal einen zu verpassen. Zumindest in der Zeit war es halt so. Und dann gab es diesen Stunner, den halt keiner vorhergesehen hat und der halt einfach dann kam, was es noch nie vorher gab. Und das halt auch bei der Crowd gesehen, kann man gerne im Network nachschauen, die ist ausgerastet. In dem Moment hast du genau gesehen, einfach nur, die haben nicht mehr nachgedacht, sondern sie sind nur ausgerastet. Und das war halt in meinen Augen wirklich der Moment, wo du einfach gemerkt hast, okay, das ist jetzt was ganz Großes und das wird halt auch Folgen haben. Du wusstest ja genau, diesen Stunner, den wird Austin irgendwann bereuen. Und dann fing es halt richtig an.
Ja, obwohl, man muss sowieso sagen, dass die Crowd so ausgerastet ist, ne? Das war ja auch irgendwo so ein bisschen Schockstarre, wie du es vorhin schon gesagt hast. Vince McMahon war ja zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt der Heel. Er war ja eher so ein bisschen eher die Stimme der Vernunft. Und dann nach der Survivor Series, da war er aber dann der Heel von allen quasi.
Ja.
Eben. Und dieser erste Stunner, das war so, Alter, unfassbar, wie kann er seinem Boss den Stunner verpassen? Und dann kommt eben die Survivor Series und auf einmal erkennen alle so, was Stone Cold vielleicht schon längst erkannt hatte eben, ja, dass Vince McMahon eben diese miese Ratte ist und alle wollen noch mehr sehen, wie dieser Typ eben in die Mangel genommen wird und einen Stunner verpasst bekommt. Das hat sich alles so gut ergeben und eigentlich war das ja auch, wo wir vorhin bei Zufällen waren, auch nicht so planbar. Vince McMahon konnte ja nicht genau wissen, wie der Screwjob eben abläuft, wie sich Brad verhält, wie sehr die Leute was merken, wie sehr das seinen Charakter beeinflusst. Aber das hat sich alles irgendwie so gut ergeben, dass ja, der Payoff dann eben in dieser wunderbaren und teilweise sehr absurden Fehde war.
Ja, da kann man sagen, dass das einzige echte Opfer aus diesem Erfolg von Steve Austin gegen Vince McMahon eigentlich Bret Hart ist, dass er eigentlich der einzige ist, der wirklich aus dieser ganzen Geschichte richtig verloren hat.
Ja, du hast es ja auch gemerkt in der Dokumentation. Wie heißt es nochmal? Wrestling with Shadows?
Ja,
Oder so?
Wrestling with
With
Shadows.
Shadows. Dass halt Bret auch gar nicht verstanden hat, warum jetzt die Leute plötzlich halt einen Heel anfeuern, der halt eigentlich die Sachen macht, die halt verboten sind und eigentlich halt eben nicht das sind, wonach man eigentlich streben sollte. Und Bret ist halt, du hast einfach gemerkt, er ist halt ein bisschen noch alte Schule, eine andere Generation. Und er konnte einfach nicht das nachvollziehen und er konnte auch nicht in diese Rolle schlüpfen, dass er halt, ja, wie soll man sagen, er war halt quasi der Held der Kinder, aber in dem Moment wurde halt Stone Cold quasi der Held der Jugend. Und das ist einfach diesen Schritt, diesen konnte Bret einfach nicht gehen. Also er hat da auf jeden Fall gelitten. Er hat halt vom Standing her gelitten, als auch, dass er halt auch für den Zuschauer veraltet im Grunde genommen dargestellt wurde. Es war ja auch so, dass ja die Fehde, die er dann mit Shawn Michaels hatte, da wurde halt Bret halt auch irgendwie eher aufgezogen. Es hat zwar Heat gezogen, aber er wurde schon so dargestellt von wegen, ja, du merkst, dass dein Standing immer schlechter wird und kriegst Bammeln und Co. Und das wurde halt dem Zuschauer so präsentiert auch.
Ja, Bret Hart war halt hier so ein bisschen das Relikt, ne? Also auch in den Wortduellen mit Shawn Michaels damals im Hinblick auf die Survivor Series 97 hat man halt auch immer so das erste Gefühl gehabt, dass er halt der ist, der reagiert, als der ist, der agiert. Und Shawn Michaels hat er auch kräftig in seine Richtung geshootet. Da gibt es ja dieses berühmte Sunny-Zitat hier von wegen, dass er ja ein paar Mal Sunny Days gehabt hätte und solche Sachen. Wo er eben auch drauf reagiert hat, ne? Aber Bret Hart, finde ich, ist hier eine ganz, ganz tragische Figur eigentlich in dieser ganzen Erfolgsgeschichte von WWE, WWF, weil er halt eigentlich da wirklich, ja, also er ist ja im Endeffekt wirklich aufs Abstellgleis gestellt worden, ne? Und auch bei der WCW hat er ja nie wieder zu dem Punkt zurückgefunden, den er irgendwie mal bei WWE gehabt hat. Und das war einfach, im Endeffekt war der Montreal Screwjob halt eigentlich das Ende der ganz, ganz großen Karriere eines Bret Hart, obwohl er natürlich bei der WCW nochmal Champion geworden ist, aber sind wir ehrlich, da ist auch so ziemlich jeder Champion geworden.
Wobei man noch einwerfen muss, dass Stone Cold das nicht vergessen hat, wer quasi ihn auch mit groß gemacht hat, weil ich glaube, mit einem anderen Namen hätte das halt nicht so geklappt, als mit diesem Super Face dann diesen Double Turn zu machen. Und Austin hat ja auch in Interviews schon öfters gesagt, dass wenn man ihn halt nach seinem Lieblingsmatch fragt oder seinen Lieblingsgegner, dass er halt da eigentlich immer Bret Hart nennt.
Ja. Und wie gesagt, und Bret Hart war hier tatsächlich so eine Art Bauernopfer, ich sag's jetzt mal so ganz knallhart, um eben die Heel-Persönlichkeit eines Vince McMahon aufzubauen. Es gab ja dann im Anschluss an die Survivor Series 97, gab es ja dieses legendäre Interview-Segment mit dem Bret Scrooge Bret, wo dann ein Vince McMahon mit noch immer einem leicht blauen Auge vor der Kamera sitzt und eben erklärt, warum er so gehandelt hat, wie er es eben getan hat. In diesen Wochen wurde der böse Boss kreiert. Also davor haben wir es ja gesagt, war er eher noch so ein bisschen zurückhaltend und ein bisschen die Stimme der Vernunft und halt eben so ein bisschen ja rationaler veranlagt. Und ab diesem Moment war er eigentlich absolut Heel und alle haben ihn gehasst.
Ja, aber auch da wegen Brett. Also eigentlich schon lustig, dass halt Brett eigentlich beide Charaktere so extrem gepusht hat und dadurch halt
Ja?
verloren hat.
Ja, eben. Und dann eben zur WCW ging und naja, ne, wir wissen, wo der Weg für Bret Hart dann weiterhin geführt hat. Ne? Aber das war halt eben ganz interessant. Und damit waren halt eben zwei große Charaktere eigentlich schon gefestigt. Also du hattest einen Steve Austin gehabt, der sich dann halt eben auch bei der Survivor Series 97 den IC-Titel von Owen Hart wieder geholt hat und dadurch seine Rache bekommen hat. Und dann, ja, man wusste, dass der nicht ewig mit dem IC-Titel da rumdödeln wird, sondern dass der langfristig halt natürlich um das große Gold kämpfen will. Und dann eben auf der anderen Seite halt eben ein Vince McMahon, der dann eben diese Bad Boss-Persona eben da noch viel, viel mehr entwickelt hat und da eben herausgestochen ist. Es gab dann relativ wenig Aufeinandertreffen. Es gab halt noch so beim Degeneration X Pay-Per-View und infolgedessen gab es halt eben noch so das erste kleinere Aufeinandertreffen, wo Austin halt eben die Nation of Domination da auf seinem Pickup-Truck verprügelt hat. Jeder kennt, glaube ich, die Szenen von dem Stunner gegen D-Lo, ist das, oder? Ich meine, das ist der Stunner auf dem Truck von gegen D-Lo Brown, glaube ich. Und da halt eben ordentlich für Terror gesorgt hat. Aber so richtig spannend wurde es dann eigentlich, wie ich finde, erst, als es dann ja auf die Road to WrestleMania 14 zuging. Also sprich mit dem Rumble. Und wo du halt eben auch gemerkt hast, dass WWF und WWE damals eben versucht hat, mehrere Stars gleichzeitig aufzubauen. Auf der einen Seite hast du das eben Austin gehabt und dort gegen den etablierten Wrestler wie einen Shawn Michaels. Und dann eben aber auch Leute wie einen The Rock, der halt eben auch zu dem Zeitpunkt am aufstrebenden Ast war, auch einen Triple H natürlich. David, wie war denn das damals? Rumble 98, den hat Steve Austin gewonnen. Und ja, WrestleMania 14 stand dann ja vor der Tür. Und du hast gerade eben schon angesprochen, Mike Tyson kam damit rein. Erklär mal, wie das damals gelaufen ist und wieso das wichtig war.
Inwiefern meinst du jetzt den Rumble oder meinst du das mit Mike Tyson?
Die ganze Geschichte halt vom Rumble bis hin zu WrestleMania. Das geht ja quasi ineinander über, weil du hast ja Steve Austin gewinnt den Rumble und dann eben versucht eben Vince McMahon natürlich auch und WWF eben dann noch ein bisschen mehr Power in den Main Event reinzubringen und schmeißt eben noch Mike Tyson da rein. Und wieso war das damals so wichtig? Du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, was für Wellen das geschlagen
hat. Ja, also bei Mike Tyson war es einfach so, man muss halt so sagen, Vince McMahon hat einfach die Tasche geöffnet und er ist halt quasi aufs Ganze gegangen. Er hat halt den Rumble so aufgebaut, dass es eigentlich darum ging, nicht nur neue Stars aufzubauen, sondern halt Austin weiter zu pushen und als Star darzustellen. Dann kam halt einfach anschließend, dass halt Mike Tyson kam und der war halt wohl richtig teuer. Also Vince hat wirklich alle Reserven genommen an Geld, aber dadurch hat er es halt geschafft, einen Moment zu schaffen, dass halt die normalen Medien, die halt sonst nicht über Wrestling berichten, darüber berichtet haben. Erstmal gab es vorher schon in den Sportnachrichten von wegen, ja, Mike Tyson kommt zu War und so weiter und es war halt schon, diese War-Ausgabe hatte eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Und dann kam er halt zum Ring und es wirkt halt erst wie eine normale Promo, standardmäßig, ja, hier, ich stelle hier meinen Star vor und so weiter und plötzlich kam ein Stone Cold raus. Und zwar so erstmal, dass halt die Halle explodiert ist, als dann plötzlich der Sound kam und du als Zuschauer dachtest so, oh, oh. Und dann hat es halt Vince so gut gespielt, dass er halt vom Gesichtsausdruck so war, dass du genau dieses oh, oh ihn angesehen hast. Also er hatte eigentlich nur Schiss von wegen so, mach mir diesen Moment nicht kaputt. Das ist gerade der größte Moment, der wurde halt so auch aufgebaut. Und dann gab's halt diese Konfrontation. Und die war halt wirklich so, dass halt Stone Cold halt sagte von wegen, ja, hier ist mein Platz und so weiter. Du sagst hier, weil Mike Tyson galt halt als größter Bad Boy des Planeten. Und Stone Cold hat halt klar gemacht, dass er halt der größte Bad Boy ist. Und dann gab's halt einfach einen Mittelfinger. Und dann gab's einen Schubsen. Und dann einfach ein riesiger Brawl mit halt Offiziellen vom WWE, die halt die beiden versuchen zurückzuhalten, als auch den ganzen Leuten, die halt mit Mike Tyson rausgekommen sind, wie es halt immer üblich ist bei Boxstars, dass sie halt ein Gefolge haben von 4000 Leuten. Und das war halt so dermaßen echt, dass du dachtest, ach du meine Güte, und zwar würde es in dem Moment echt, weil du hast halt bei Vince gesehen, der dauernd geschrien hat von wegen so, du machst mir gerade alles kaputt, du machst mir alles kaputt, und dann halt sogar nachgetreten hat nach Stone Cold, der dann halt quasi weggebracht wurde. Und dann hast du halt diesen Blick gesehen, wo Stone Cold einfach nur am Grinsen war. Und es wirkt halt wirklich absolut echt. Also wenn du halt nicht extremer Wrestling-Fan warst und die Hotlines und so weiter im Hinterkopf hattest und weißt, wie es Backstage ist, war es einfach wirklich der Moment so, okay, das ist Mike Tyson. Und wenn du dich mit denen anlegst, der haut dich halt, so war jeder Kampf damals, innerhalb der ersten Runde K.O., also innerhalb von ein paar Sekunden, ein Schlag reicht und plötzlich gehen die aufeinander. Und dieser Mann hat, also Stone Cold hatte einfach keine Angst. Und das war halt sensationell. Und dadurch wurde es halt gigantisch. Zusätzlich kam dann halt noch die DX dazu im Verlauf. Weiß nicht, kommen wir im Verlauf auch schon hin oder machen wir es später?
Erzähl ruhig. Ist gerade im Fluss.
Ja, es wurde halt ein Match angesetzt zwischen Shawn Michaels und Steve Austin und Shawn Michaels war halt Teil der DX und es war halt so, dass Mike Tyson immer wieder in den Sendungen beziehungsweise Pay-Per-Views war halt zu sehen in so einer Loge und Co. Und du wusstest nicht, ja, was ist denn los? Und vorher gab es dann halt kurz vor WrestleMania quasi die große Enthüllung, dass, wenn ich mich nicht recht irre, dass halt Mike Tyson zu DX gehört und die halt ihm ein T-Shirt gegeben haben und du dachtest, ach du meine Güte, jetzt verarscht auch noch der Mike Tyson als Schiedsrichter Austin, der wird ihm diesen Titel kosten. Dann kam halt das Match, wobei Shawn Michaels mit extremen Rückenschmerzen reingegangen ist. Eigentlich hätte er gar nicht wresteln dürfen, meiner Meinung nach. Und da gab's halt das Match und dann gab's innerhalb des Matches dann plötzlich auch noch diesen Turn von Mike Tyson hin zu Stone Cold, wo er dann noch einen Faustschlag gegen Shawn Michaels gemacht hat und es war einfach, im Grunde genommen war es ein Overbooking, aber es passte halt perfekt zu den Emotionen, die du halt erreichen wolltest, denn genauso hast du halt alle gepackt und es war halt ja, wie soll man sagen, es war halt ein riesengroßer Moment und Eric Bischoff hat auch damals, oder in den Dokus hörst du halt immer wieder, wenn er halt über diesen Moment spricht, von wegen, was war der größte Moment, das war halt einfach, als er erfahren hat, dass Vince McMahon Mike Tyson engagiert hat, hat er nur gedacht, von wegen, oh scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Und genau das ist dann passiert, das war nämlich dann einfach diese Trendwende für die WWE.
Ja, darf ich noch eine Kleinigkeit ergänzen dazu? Du hast es super zusammengefasst, David. Ich bin stolz auf dich, mein junger Padawan.
Ich mach mir jetzt die Kippe an.
ich fand bei dieser Konfrontation Stone Cold und Tyson sind auch noch so ein paar kleine Details einfach, die auch dazu beigetragen haben, eben, dass die Leute Stone Cold noch mehr abgefeiert haben. Denn ich meine, die meisten kennen wahrscheinlich auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Mike Tyson. Der kommt jetzt auch nicht gerade aus den geilsten Verhältnissen. Aber Stone Cold war in der WWF so, ich sag mal, der Held des einfachen Volkes, ja? Wie sich die Zuschauer gesehen haben. Auch Vince McMahon hat ja eher in seiner Darstellung auf die Zuschauer hinabgesehen.
Er hat ja auch Bier getrunken, muss man dazu sagen.
Nicht unwichtig. Nee, und, ernsthaft? Ja, klar. Das gehört auch dazu. Natürlich. Und Stone Cold, so wie er sich präsentierte, das war der Held der Zuschauer. Und dann kommt Mike Tyson, der eigentlich aus beschissenen Verhältnissen kommt. Und er kommt mit dieser Entourage da an, im Anzug, und lässt sich von dem großen Boss so richtig schön einlullen und für ihn einspannen. Und dann kommt halt ein einziger Mann raus, der sich dem allen entgegenstellt. Und das sind alles so kleine Nuancen gewesen eben, die so perfekt gegriffen haben. Und dadurch kam auch der Turn von Tyson halt einfach geiler, weil du auch noch wusstest, hey, der ist eigentlich jetzt nicht gerade mit dem goldenen Löffel im Maul geboren worden, ja. Und Austin sagte ja auch bei dieser Konfrontation auch immer so, hey, ich respektiere dich, ich respektiere, was du kannst, was du getan hast und alles, aber das hier ist jetzt mein Ring und sowas, ja. Es war schon dieser Respekt eben vor dem Talent da und auch vor dem, was er erreicht hat, aber wie er sich eben verkauft hatte an McMahon und wie er sich darstellt, das war eben dieser Reibungspunkt und das ist alles wunderbar ineinander aufgegangen. Das ist auch einer der größten Momente der Wrestling-Geschichte. Habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt in diesem Podcast, aber da stehe ich auch.
Aber könnt ihr euch eigentlich noch wirklich an die Reaktion von Vince erinnern bei dem Ball? Also ich fand das mit diesen Nachtrichten so geil unter das Seil, wo du gesehen hast, er versucht, ihn irgendwie zu erwischen. Das wirkt halt so echt.
Ja, wo er hat ja auch dann ihm hinterhergebrüllt, you ruined it all. Und es gibt dann ja auch noch so Backstage-Interviews, wo er halt gesagt hat, damit haben wir nicht gerechnet. Und das hat ganz viel von dem kaputt gemacht, was wir hier eigentlich vorhatten. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir darauf reagieren sollten. Also man hat damals schon sehr geschickt so diese Realität und Fiktion miteinander verschwimmen lassen. Mehr, viel, viel mehr, als man das vorher gemacht hat. Viel mehr, als man das bisher kannte. Das hat ja die NWO schon damals eben bei der WCW gut gemacht. Aber jetzt hier hatte man eigentlich auch diesen Moment, wo du nicht mehr genau wusstest, was ist jetzt echt und was ist fake. Ne? Klar, weiß ich nicht, dass dann hinterher der Austin gegen Michaels beim Rumble bei WrestleMania antreten, klar, das ist halt Wrestling, aber das, was jetzt davor passiert ist, ist das wirklich alles so echt oder ist das jetzt gestellt? Man wusste es einfach nicht und das hat dann eben diese Momente so ganz speziell gemacht und man hatte da auch wieder das Gefühl, dass man bei was Besonderem dabei ist. Ich finde, das merkt man ja beim Wrestling immer so. Du sitzt dann davor nicht so, wow, das habe ich A nicht kommen sehen. Und B ist das gerade total geil, was da passiert, weil auch die Crowd hat mitgespielt, alle Leute im Ring und drumherum, wir haben gerade mit McMahon angesprochen und die Entourage und die ganzen Stooges, die da rumgelaufen sind und so. Und Austin, der halt auch, Austin war ja auch einfach total aggressiv dann, ne? Auch, muss man aber ganz klar dazu sagen, ne? Der war ja dann auch richtig auf Krawall gebürstet und hat dann auch auch die Konfrontation mit Vince McMahon und auch natürlich mit Mike Tyson gesucht. Also, das war einfach ein geiler Moment und solche Momente schafft Wrestling halt sehr selten, sagen wir es mal so. Aber man wusste, dass das was Besonderes ist. Und David hat es ja schon.
Kann ich da kurz auch anmerken, den Besonderen? Weil da ist zum Beispiel halt auch eine wichtige Sache, die halt zum Beispiel WCW halt nicht gemacht hat. WCW hat halt diese ganz, ganz großen Sachen, auf die man hingearbeitet hat, meistens halt in den Weeklies rausgehauen. Und WWF war halt klug genug, damals es so zu machen, dass sie halt wirklich diesen Aufbau hinleiten zum großen Finale bei WrestleMania und da halt abkassieren. Und das hat einfach denen halt plötzlich eine ganz andere Basis gegeben finanziell, weil das Ding hat sie einfach gut verkauft und anschließend hatten sie halt auch entsprechende Werbesachen.
Klar, ich meine, das ist halt das Clevere gewesen. Ne? Man hat dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, der Aufbau fand in den Weeklies statt und du wolltest dann natürlich sehen, wie das ausgeht. Und natürlich, dass dann gerade das Match bei WrestleMania 14 mit Shawn Michaels nicht so delivered hat, liegt natürlich an der Verletzung von Shawn Michaels, die er sich ja im Casket-Match beim Rumble gegen Undertaker zugezogen hat. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Nichtsdestotrotz wusstest du aber, dass in diesem Moment, ich finde, dieses Match war halt ähnlich, wie es auch die Survivor Series 97 ist. Das war die nächste Zäsur innerhalb der WWE-Geschichte. Ich finde, bei Survivor Series 97 hast du schon mal so einen Zopf abgeschnitten, nämlich den Bret Hart-Zopf. Und dann eben bei WrestleMania hast du auch gemerkt, so ja, okay, wir werden jetzt Shawn Michaels erstmal nicht mehr wiedersehen. Das war mir damals, wie der halt gelitten hat im Kampf, war mir jetzt halt vollkommen klar, dass wir quasi diese zwei Säulen auf denen WWE über die letzten, keine Ahnung, 5 Jahre oder so gestanden hat, Bret Hart und Shawn Michaels, dass die erstmal weg sind und dass wir eine vollkommen neue WWE erleben.
Wie wichtig die WM war, möchte ich mal ganz kurz mit Zahlen belegen, wenn es okay ist.
Ach, die WrestleMania?
Ja. Weil
ich dachte, die WM.
WM, ja, WrestleMania. WrestleMania 14 war halt wirklich, man muss halt so sehen, bei der WWE war es halt so, die Bye-Weeks ging immer weiter runter. WrestleMania war immer noch das Größte, aber zum Beispiel WrestleMania 13 hat halt nur eine Bye-Weight von 237.000. Was halt wirklich nicht viel ist, und WrestleMania 14, also nur innerhalb von einem Jahr plötzlich 730.000. Und das ist halt einfach nicht so von wegen leichter Anstieg, dass halt ein paar Wrestling-Fans eingeschaltet haben, sondern das war einfach, so einen Anstieg schaffst du nur, indem du halt normale Leute dazu bringst, einzuschalten. Und in Amerika war das entsprechend auch arschteuer, sich diesen Event anzuschauen. Und es hat sich halt ausgezahlt, weil Mike Tyson war wirklich teuer, das Ganze hat so viel Geld gekostet, und dann halt echt ein Sprung von 500.000, also eine Verdreifachung, das ist schon heftig. Und das zeigt eigentlich auch, wie wichtig dieser Moment und dadurch auch Austin wurde dadurch.
Genau, absolut. Und was ich auch wiederum faszinierend finde, dass eigentlich in diesem WrestleMania Main Event, da hatte McMahon ja zum Beispiel gar nicht großartig was zu tun. Das ging erst danach ja richtig los, ne? Also man hat da schon gesehen, dass man da so ein bisschen dann auch so ein bisschen Munition spart und dann eben sich das für später aufhebt. Man hätte auch sagen können, man lässt McMahon noch eingreifen oder sonst irgendwas und macht dann da irgendwie den richtigen Clusterfuck. Das hat man sich aber aufgehoben. Nämlich tags drauf bei Raw hat ja dann Vince McMahon ja zum einen einen neuen Gürtel präsentiert, aber zum anderen eben hat er auch versucht, so auf, wie sagt man das, auf gut Kind, lieb Kind mit Steve Austin zu machen. So nach dem Motto, ja, na klar, wir wissen, wir sind nicht die besten Freunde, aber komm, wir können doch professionell zusammenarbeiten und überleg doch mal, du bist jetzt hier der Champion und du trägst die Company auf deinen Schultern und so weiter und so fort, ne, und du bist ja hier, wir können ein gutes Team werden, ne, du hast Power und Ausstrahlung und so und ich habe hier das den Geschäftssinn und so, wir können hier richtig gutes Geld draus machen und Steve Austin, ja, reagierte darauf, wie er es halt immer macht und hat einfach gesagt, hier, du kannst mich mal am Arsch lecken, ich raise weiter hell, so wie ich das bis jetzt auch gemacht habe. Ich
raise weiter hell, jawohl.
Wie willst du das denn sonst ausdrücken? Manche auf Deutsch? Sachen
kannst du nicht übersetzen, glaube ich.
Ja, ich wollte es aber auch nicht auf Englisch sagen.
Ich find's gut.
Und dann gab's halt eben dann die nächste Klopperei und Austin landete dann erstmal im Knast. Also sprich, die Nacht nach dem großen Titelgewinn macht dann einen Stone Cold Steve Austin einen auf Mounty und landet dann eben erstmal im Knast.
Aber was man auch wiederum einfach Abführung muss man auch noch sagen, dass er sich auch noch gegen die Polizisten gewehrt hat.
Und die Mittelfinger gezeigt hat durch die Handschellen.
Genau, und das ist halt, man muss halt so sehen, Polizei ist so echt eine Autorität in Amerika. Das ist wirklich, da gehst du noch nicht mal ansatzweise irgendwie, dass du die schief anguckst oder so. Und er zeigt dir den Mittelfinger und geht die auch noch an und zeigt absolut keinen Respekt. Und das war einfach, ja, als Jugendlicher denkst du einfach nur von wegen, ja Gott, das ist ein richtiger Rebell, dem ist alles egal, der setzt sich gegen selbst die größte Autorität, die es gibt, als auch beruflich, also Vince, als auch irgendwie gesellschaftlich die Polizei über alles hinweg. Und das war halt einfach schon etwas, was bemerkenswert war, was du auch nie vorher gesehen hast. So.
Stellt euch das mal heutzutage vor. Das wird bei Raw passieren und am nächsten Tag hat es direkt ein Bild-Plus-Artikel, geht die WWE jetzt zu weit? Aufruf zur Gewalt gegen Polizisten.
Genau.
Ohne Witz.
Ja, klar, ich meine, damals konntest du das halt eben machen einfach, da, weil es war eine ganz andere Zeit und in einer Welt der Political Correctness hätte auch ein Steve Austin eigentlich kein Fortbestand, um es mal so zu sagen. Ne? Also heutzutage wäre ein, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, aber heutzutage hätte es einen Steve Austin echt schwer, weil der eben so kantig und ja antikonform war, dass ja ne, dass es heutzutage gar nicht mehr funktionieren würde. Ich glaube, da hätte WWE heute riesige Probleme mit, weil sich an jeder Stelle irgendeine Organisation darüber aufregen würde, was denn der Herr Austin da macht. Also, aber trotzdem, man hat natürlich diese Momente damals geliebt, ne? Auch diese, wie gesagt, diese Kleinigkeiten, ne? Er wird in Handschellen abgeführt mit den Händen auf dem Rücken und zeigt dann trotzdem noch den Mittelfinger und so.
Genau wie beim Jubeln, das heißt, ne? Er hat beim Jubeln ja auch den Mittelfinger gezeigt.
Ja, klar.
Wo du einfach denkst, als Publikum müsstest du eigentlich buhen, aber stattdessen Freunde sich alle zeigen den auch zurück.
Ja.
Total irre.
Ja, das war halt super. Eine Woche später kam dann ja, also es hieß dann, also eine Woche später kam dann eben McMahon nochmal raus und sagte also, ja, er hat Austin nach 24 Stunden aus der Zelle geholt, hat die Kaution bezahlt und hat dann eben den neuen Stone Cold vorgestellt. Naja, und dann kam Stone Cold eben raus mit Anzug und Krawatte und Baseball-Cap und so und hat dann bei jeder Aktion quasi, also beim Jubeln und so, hat er zu McMahon geschaut und McMahon dann so, nee, geh mal besser nicht aufs mittlere Seil und jubel den Fans zu und so und lass das mal lieber. Und man hat gedacht so, oh, hat jetzt Vince McMahon hier Austin gezähmt? Und nee, natürlich nicht, weil das ist eigentlich nur der Anfang von den ganzen ja, Fake-Outs, die eigentlich Austin gegenüber McMahon macht, also, weil das ist, natürlich endete das dann im, in einem Tieftritt und im Stunner dann im Anschluss, ne, weil das ist halt das, was Austin macht, ne, der kommt rein, jubelt und verpasst Stunner, das hat er eigentlich die nächsten Jahre nonstop gemacht, mehr oder weniger, und
aber das war auch ja. Mal geil, jetzt mal ganz ehrlich, ich als Zuschauer, ich war schon zufrieden, wenn ich Stone Cold gesehen hab, und er traf auf Vince und ich habe einfach nur gedacht, bitte einen Stunner, und dann gab's einen Stunner und das, ich war glücklich, das ist einfach ja. Nur glücklich danach.
Ja, und wie gesagt, diese Geschichte auch mit der ausufernden Gewalt zwischen den beiden. Man hat ja gemerkt, dass halt die Spannung zwischen den beiden immer größer wurde, aber bis dato ist ja Vince McMahon selber, war ja eigentlich nur Opfer. So, also er hat ja nie die, also er hat ja den Kampf jetzt nie direkt gesucht, sondern er hat ja eigentlich immer nur eingesteckt.
Entschuldigung fürs Reingrätschen mal wieder, ich sag's mal. Man wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wie Vince körperlich aussieht. Er hatte immer einen Anzug an, er war halt immer der Anzugträger. Und ich glaube, das ist auch nicht so unwichtig, weil halt später war es halt umso heftiger, als du den mal richtig gesehen hast.
Absolut, ja. Vor allem, als er dann, ich glaube, beim Rumble 99 war das, glaube ich, wo er dann wahrscheinlich gefühlt ein halbes Jahr drauf hintrainiert hat, wo er dann wirklich aussah wie ein Biest. Und da hat ja dann selbst Steve Austin gesagt, so, ey, ganz im Ernst, dagegen sah ich halt aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve, so ungefähr. Ne? Da kommt McMahon raus mit seinen Mitte 50, hat ein fettes Sixpack und ist aufgepumpt bis zum Ende und daneben stehe ich dann mit meinen, keine Ahnung, 110 Kilo gut durchtrainiert, aber ich sehe trotzdem deutlich kleiner aus als der. Ja, ne?
Zeigt aber auch, wie wichtig das Vince war, diese Fehde. Die haben beide alles für diese Fehde gegeben. Monat für
absolut,
Monat.
Also ich meine wirklich. McMahon hat ja auch genug gefressen von Austin, muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Die beiden haben sich, glaube ich, auch im Ring da nicht viel geschenkt. Und dann gab es ja dann auch tatsächlich am 13. April 1998 gab es dann auch das erste Match in Anführungsstrichen zwischen Vince und Steve Austin, wo dann ja Steve Austin eben Vince McMahon rausgefordert hat am Anfang der Show und dann zur Mitte der Show hat Vince gesagt so, ja, okay, komm, ich mach das. Und das war nämlich dann auch der Moment, den du gerade angesprochen hast. Da war Vince McMahon zwar noch nicht so total aufgepumpt, aber er hatte halt dann nur das Muscle-Shirt an. Und ich habe mir das jetzt vor ein paar Tagen noch mal in der Rivalries-Doku angeschaut auf dem Network. Und da denkst du halt schon so, boah, alter Schwede, ne? Also ich meine, man hat ja schon gedacht, dass der ganz gut trainiert ist, aber dass er dann eben so eine Kante ist, die dann da zum Ring stolziert, das hätte man nicht erwartet. Ja, und dann gab es dann das erste Aufeinandertreffen der beiden mit einem Steve Austin, der eine Hand auf seinem Rücken gefesselt hat und einem Match, das ja nicht ganz so verlaufen ist, wie man sich das gedacht hätte. Chris, willst du es erzählen?
Ich krieg das nicht mehr komplett auf die Reihe. Sorry. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Dude Love eingegriffen hat. Dass ich meine mich zu erinnern, dass McMahon eigentlich gar nicht viel einstecken musste, oder liege ich da komplett falsch?
Er hat eigentlich fast gar nichts eingesteckt. Ja, und dann kam halt irgendwann Dude Love raus und hat gesagt, hier, das geht ja so nicht. Ich muss hier ein bisschen Peace in die Warzone bringen, so ungefähr.
Ja, Moment, es war ja auch generell ein Comedy-Segment eher. Also es wirkt ja dadurch erstmal von wegen mit den einen Arm nach hinten, Austin war die ganze Zeit nur im Lachen, ja klar, und so weiter. Es wirkte halt wirklich so, dass du als Zuschauer gedacht hast, okay, es passiert jetzt nicht so viel.
Ja.
Stimmt, Vince hatte sich dann im Ring drauf berufen, dass er der Arm hinter den Rücken soll, ne? Und dann
ist Austin
dann,
irgendwann im Nebensatz gesagt hätte, ich könnte dich auch mit einem Arm hinter meinem Rücken besiegen.
Genau, dann wird der Arm erstmal noch festgemacht und dann gab's das Gepose, Austin hat gelacht und sowas und beide sind so ein bisschen, rumstolziert, haben sich einen Staredown geliefert, aber viel war da an Match nicht wirklich, dass man da von einem Payoff oder sowas reden könnte.
Nee, überhaupt nicht. Das war halt eigentlich eher so ein echt gut gemachter Cliffhanger, um es mal so zu sagen, weißt du? Und dann auch eben, wir haben es gerade angesprochen, Dude Love kam rein und hat dann eben, man muss dazu sagen, Dude Love und Steve Austin waren ja noch das Jahr davor, also 97, waren die beiden ja noch Tag Team Champion zusammen. Das heißt, auch wenn Steve Austin nie wirkliche Freunde hatte, aber zumindest Leute, die er respektierte, hatte er. Und Dude Love, warum auch immer, ne, man weiß es ja selber nicht so genau, wie die beiden Partner geworden sind. Das war ja damals auch eine sehr ulkige Storyline, muss man sozusagen, gegen Owen Hart und den British Bulldog. Trotzdem, die beiden respektierten sich zumindest. Ne? Genau. Und dann aber das dann, ja.
Ja, und dann greift halt ausgerechnet, Dude Love kommt halt zum Ring und da halt auch wieder, es ist ja ein Comedy-Charakter eigentlich irgendwie gewesen. Und dann hat er ja erstmal erzählt von mir, ich muss noch was, ihr ein bisschen Liebe und so weiter und habt euch gern. Und dann kam halt der Heel-Turn. Das war halt einfach, ja, wie soll man sagen, das finde ich halt bezeichnend, weil du hast einfach ein Segment gehabt, was eigentlich absolut eigentlich auf Comedy ausgelegt war und auf Unterhaltung. Und plötzlich kommt halt der Heel-Turn von Mick Foley, der im Übrigen generell bei der Fehde zwischen Vince und Austin eigentlich schon eine bedeutende Rolle hat, weil er immer wieder dabei war.
Absolut, ja.
Und den Heel schon hast du auch noch nicht kommen sehen. Und das war halt wirklich überraschend. Und das hatte eigentlich Vince noch mehr zu diesem Heel gemacht, den er auch später war. Und zwar derjenige, der halt auch Leute einfach für sich kämpfen lässt und immer einen Plan B in der Tasche hat. Auch wenn das heutzutage abgedroschen ist, weil Plan B dauernd genannt wurde. Aber ist halt einfach so. Er hatte halt immer einen Plan. Und Austin konnte sich eigentlich nie sicher sein ab dem Moment.
Ja, eben. Und das,
aber es war auch McMahon hat ja genauso.
Ja, ja, klar, aber das waren halt zwei verschiedene Sachen. Austin war einfach so, du konntest halt nicht vorhersehen, was er macht, weil er halt sich an keine Regeln hält. Und bei Vince war einfach, dass er so viel Macht hat, die er einsetzt und halt auch nicht dumm ist, sondern Vince hat wirklich im Laufe dieser langen Fehde oder jahrelangen Fehde halt immer wieder gezeigt, ja, ich habe schon einen Plan, ich habe schon eine Vision, was ich vorhabe, auch wenn du es nicht kommen siehst. Und dadurch war halt für den Zuschauer eine extreme Spannung, weil du halt immer dir überlegt hast, was lässt sich jetzt der andere einfallen, um den Gegner halt fertig zu machen.
Ja, also McMahon hat halt immer irgendwie jemanden noch aus der Hintertasche hervorgezaubert, der für ihn die Drecksarbeit machen konnte. Ich meine, zweifelsfrei waren das ja dann auch Gerald Briscoe und Pat Patterson, die er da als Stooges ja akquiriert hatte und solche Sachen. Also das war halt schon relativ clever. Und auch, wie gesagt, dieser Turn hier, den hat man nicht so recht kommen sehen. Aber welche Auswirkungen halt dieses Segment und auch diese Fehde auf den Monday Night War gehabt hat, das hat sich hinterher in Ratings gezeigt, weil das war das erste Mal, dass Monday Night Raw gegen WCW Nitro seit 84 Wochen mal wieder gewonnen hat. Also sprich, seit, wie viel sind 84 Wochen? Keine Ahnung, ganz, ganz, ganz viele Monate.
Anderthalb Jahre.
Seit über einem Jahr hat dann eben WWE mal wieder über die WCW dominiert, ne? Und das allein mit diesem angedeuteten Match. Also das muss man sich auch mal einfach wegstecken. Also war dann auf einmal die Dominanz von WCW gebrochen. Und man hat zugleich aber auch eben wieder einen neuen Gegenpart für Austin aufgebaut. Mit Dude Love bzw. Mick Foley. Die beiden trafen bei Unforgiven auseinander. Das endete aber ja in der Niederlage für Dude Love und damit auch mit Streitigkeiten zwischen den beiden. Und dann ging es eben damit weiter, dass eben McMahon noch größere Geschütze brauchte, um gegen Steve Austin vorzugehen. Und dann hat er halt eben ja die Hilfe von Kane gesucht. Und da ging es dann eben in Hinführung auf den King of the Ring damals, 98, ging es dann eben auf ein First Blood Match gegen Kane. Und man hat da eben schon gemerkt, dass McMahon halt immer verzweifelter geworden ist, aber vielleicht auch immer diabolischer und der sich immer noch was Neues hat einfallen lassen, eben um Austin in seine Schranken zu weisen. Ne? Und hier war es ja dann auch so, dass ja Kane gegen Steve Austin, da gab es dann auch noch diese geile, ich habe es letztens noch gesehen, da gab es letztens noch diese geile Klausel, wenn Kane das Ding nicht gewinnt, dann wird er sich selber anzünden.
Absolut normal, kennt jeder, ne?
Ja, ich meine, das macht ja auch total Sinn so. Also ich meine,
das Problem ist nur, man hat es ja der WWE abgekauft damals.
Ja.
Stimmt, ja.
Ja, aber das war halt eben schon trotzdem, ne? Und dann hat ja sogar Kane kurzfristig für einen Tag eben den, sag mal, das Ding gewonnen. Am nächsten Tag hat dann eben Steve Austin gesagt, hier, ich will mein Rematch. Und McMahon hat gesagt, du kriegst dein Rematch nicht. Und dann hat im Endeffekt hat aber Kane dann eben doch angenommen, weil eben Austin ihn quasi bei der Ehre gepackt hat. Und ja, dann hat sich Kane quasi doch als fairerer Sportsmann herausgestellt, als das tatsächlich der Fall gewesen ist. Ne? Und auch tatsächlich auch in dem Match zwischen Dude Love, um da mal ganz kurz der Vollständigkeit halber irgendwie zurückzugreifen, im Match zwischen Dude Love und Austin bei Unforgiven gab es natürlich auch diverse Eingriffe von den Stooges, von McMahon selber und solche Sachen. Also das war schon alles sehr, sehr durcheinander, sagen wir es mal so. Aber das war halt eben auch so typisches Dusty-Finish, wie man das eben damals erwarten konnte. Und aus dieser Geschichte heraus mit Kane entwickelte sich dann eben eine Fehde mit Kane, Steve Austin und dem Undertaker. Sprich also, die Brothers of Destruction sind hier dann in der Jagd um den Champion-Titel wieder vereint. Und das resultierte unter anderem dann in einem Triple-Threat-Match bei Breakdown, wo aber auch McMahon wieder, ne, der ja alles versucht, um Austin das Leben zur Hölle zu machen, wo McMahon die Vorgabe gegeben hat, dass sich die Brothers of Destruction nicht gegenseitig pinnen dürfen. Sprich, das Match war eigentlich nur dazu gemacht, dass Austin seinen Titel verliert. Und am Ende vom Tag hat er das auch, nach einem doppelten Chokeslam. Aber Undertaker und Kane haben ihn beide gleichzeitig gepinnt. Und somit hat man schon wieder keinen Champion. So, also Austin, ich find's auch clever, wie man dann eben Austin hier geschützt hat, so ein bisschen. Weißt, es waren halt alles immer so unklare Finishes. Und trotzdem, Vince McMahon stand immer ein bisschen doof da, aber trotzdem immer noch böse genug, um irgendwie ernst genommen zu werden. Und Austin war halt immer der Kämpfer, der sich auch gegen diese Übermacht. Ich meine, was Größeres und Furchteinflößendes als den Undertaker und Kane gab's ja eigentlich damals gar nicht. Und Austin hat halt trotzdem dagegen gekämpft und hat gesagt, so scheiß drauf, bringt mir die großen Jungs, ich hau die alle um, ne? Ist mir total egal. Und dann kam ja die Zeit der krassen Segmente. Wir haben das so ein bisschen ja schon angedeutet. Chris, du hast gerade eben die Corvette angesprochen.
Ja.
Muss dir ja besonders im Gedächtnis geblieben sein. Und mir ist halt erstmal jetzt aufgefallen, dass das, also bei der Recherche auf diesem Podcast, dass diese ganzen krassen Sachen, die wir alle so im Hinterkopf haben, dass da viele davon in einer ganz kurzen Abfolge gekommen sind. Also wirklich so innerhalb von gefühlt 2 Monaten gab es halt diese Chevrolet-Geschichte und noch ein paar andere Sachen.
Das war der Bereich, wo Austin versucht hat, Vince einfach richtig fertig zu machen.
Ja?
So, Chris,
aber leg mal los. Hopp mal rein hier.
Ja, die Corvette, das war wunderschön. Was die WWE damals konnte, war, sie haben, auch wenn es Witzsegmente waren, haben sie sie vorher aufgebaut, sodass du mit der Pointe eben deine Befriedigung hattest. Oder den Payoff, wie ich so gerne sage. Ja? Man sieht, wie McMahon mit seinem Auto ankommt und er wird von den Stooges dann auch noch ausgefragt über die Karre und er ist total stolz auf das Auto. Ja, und dann hinterher sieht man halt eben Backstage-Skit, wie Stone Cold mit so einem riesigen Betonmischer in dieser Garage reinfährt, den einfach mal startklar macht, die Rampe oder wie heißt das, diese Schleuse richtig ausrichtet, eben in dieses Cabrio rein, ja, wie Austin seine Rüssel richtig ausrichtet, in das Cabrio rein.
Und dann einfach laufen lässt, meinst du?
Und einfach laufen lässt, ja, und rauskommt Beton. Und
er lässt es aus halt, Stone Cold, weißt du?
er lässt es halt randvoll laufen, und du siehst halt wirklich so schön, wie die Scheiben rausplatzen.
Und, das fand ich auch geil als Effekt, genau, muss man ganz ehrlich sagen.
Und es wird natürlich dann auf Vince geschaltet, wie er das sieht und total geschockt ist. Und das kennt ja jeder, die Gesichtskirmes von Vince McMahon. Ein unfassbar gutes, lustiges Segment, über das ich mich jedes Mal freue, wenn es in irgendeinem Recap oder sowas gezeigt wird.
Wir haben generell auch ein Sinnbild dafür, was halt Austin halt auch gemacht hat. Sehr viele Sachen im Backstage-Bereich gemacht. Also auch da, wo halt die ganzen Laster geparkt haben und so weiter. Und er hat halt auch nicht nur ein Fahrzeug gesteuert. Also das hat sie ja durchgezogen eigentlich. Dann später mit dem Biertruck und Co.
Genau, also es gab da halt ganz, ganz absurde Segmente. Es gab dann ja, wir haben gerade schon die Sache mit der Pistole angesprochen.
Oh, die Bettpfanne, das ist das Beste.
Genau, die Bettpfanne war super.
Am 3. Oktober 98 die Attacke von Austin gegen Vince McMahon im Krankenhaus.
War das nicht am selben Tag, wo Mick Foley auch reinkam, oder kam der
ja noch davor? Ja, natürlich, das ist auch die Geburtsstunde von Mr. Socko.
Genau, also da kam ja erst Mick Foley, wo du halt dachtest, alles klar, Comedy, Vince lag da und total genervt eigentlich schon, wo du halt genau weißt, der Typ.
Und der Clown? Merkel? Wie ist sie nochmal? Angela Merkel? Ich weiß es nicht mehr.
Auf jeden Fall. Danke, Merkel.
Auf jeden Fall. Ich glaube, diese Vorstory war eigentlich auch wichtig, damit das mit den Austin-Dingen halt richtig funktioniert, weil du einfach gesehen hast, Vince war nur noch angepisst, ne? Der hat nur gedacht, boah, lass mich alle in Ruhe. Ich muss schon Mick Foley und einen Clown ertragen. Und dann denkst du so, okay, jetzt hat er endlich Ruhe. Er atmet endlich durch. Und dann kommt halt ein Doktor rein. Und der da halt ein bisschen redet. Und dann irgendwann guckt dann Vince rüber, wo er die Stimme erkennt. Und dann dreht er sich um, zieht, und Austin zieht das Gesicht, die Gesichtsmaske ab. Und dann springt er einfach auf den drauf, dann nimmt er den Bettpfanne und haut den voll über den Kopf.
Weil das Geräusch halt so geil. Und der Witz daran ist ja, dass McMahon wohl...
Jörpel heißt halt der eben, Clown.
Wie heißt der?
Jörpel.
Jörpel, na, von mir ist auch das. Aber der Gag ist ja wohl auch, dass die halt eben, bevor halt eben das ganze Segment halt on air ging und so bei den Band-Dreharbeiten, gab's ja dann, war wohl McMahon schon da in dem Krankenzimmer, ne, und Austin war wohl draußen und die haben da wohl schon gedreht und du hast die ganze Zeit von draußen so, dong, dong, dong. Und das war nämlich der Punkt, weil Austin hat wohl den quasi weichsten Punkt dieser Bettpfanne gesucht und hat damit irgendwo immer auf sich selber draufgeschlagen, damit er halt gucken konnte, wie er McMahon treffen musste, um ihn nicht halt absolut K.O. zu schlagen mit dem Teil und damit es auch möglichst gut klingt, ne? Also
da muss ich halt auch mal vor Augen führen, wir feiern das ab, aber eigentlich mit von der reinen Logik her, Menschenverstand, würdest du halt sagen, da liegt ein hilfloser Mann auf der Trage da im Krankenhaus, leidet, ja. Und du denkst einfach nur so, gib ihm noch mehr. Das ist
natürlich. Gut. Natürlich, es war auch also auch das, ich habe mir das dann nochmal angeschaut und da auch gerade diese Szene, wo dann Austin quasi auf den bandagierten Fuß nochmal einschlägt so und McMahon halt laut aufschreit und so. Das ist halt schon so ein bisschen Tom und Jerry Humor einfach. Also McMahon natürlich auch, Chris hat es gerade angesprochen, mit seiner Gesichtskirmes, die er da halt immer abzieht und so. Das war halt auch so überzeichnet und so absurd einfach. Erstmal die Clowns da vorher und Mankind und dann eben die Bettpfanne und das alles. Das war halt alles absurd. Wir schmeißen so ein bisschen die Reihenfolge von diesen Segmenten gerade durcheinander, fällt mir auf. Also es gab zuerst gab's diese Geschichte mit der Eismaschine, mit diesem Eiswagen auf dem, wisst ihr noch? Dieser Wagen, wo du sonst mit das Eishockeyfeld mit wieder polierst oder
wo er das quasi wieder neu aufträgt. Nicht nur vor den Ring, sondern gegen den Ring gefahren ist und du hast so gesehen, wie dieser Ring poff, so ein Stück quasi fast zur Seite geht, ne?
Ja, mit den Leuten oben drauf.
Ja, genau.
Ne? Und dann kam halt letztlich erst die Sache mit dem Krankenhaus und dann kam, glaube ich, das mit dem mit der Corvette. Also das ist, glaube ich, so die richtige Reihenfolge. Aber wie dem auch sei, ich find's halt so geil, dass WWE einfach wirklich so jede Woche noch was Absurderes da mit aufgebaut hat. Weißt du, es fängt erstmal mit dieser Eismaschine an, so, ja, okay, komm, ist witzig. Dann diese Attacke im Krankenhaus, die halt schon absurd ist. Und dann natürlich auch noch mal dieser Betonmischer, auch was WWE da an Geld rausgefeuert hat. Ich meine, es kostet ja auch alles. Ne?
Es war eine echte Corvette, die ist gefahren, ne?
Eben, ne? Also, bis sie die wieder sauber gekriegt haben, will ich auch nicht wissen, ob sie das geschafft haben.
Sie mussten, also man muss einfach sagen, sie haben wirklich rein investiert in ihren Topstar und es hat sich halt letztendlich auch ausgezahlt, weil sie haben ja auch gesehen,
absolut, ja,
wie auch die Merchandise-Zahlen waren da zu der Zeit. Das war ja absurd. Wenn du dir eine Raw oder so aus dem Zeitraum anguckst, du hast ja den Eindruck, alle haben ein Austin 316-Shirt an.
Ja, absolut. Ja, das hat aber auch, selbst damals in der Schule kann ich mich dran erinnern, dass ich Leute gesehen habe, die ein Austin 316-Shirt sich irgendwie aus den USA haben importieren lassen.
Das hast du halt überall gesehen. Das war halt, in dem Moment wurde Wrestling halt immer mehr ein Teil des Alltags auch einfach. Das war halt nicht nur für Wrestling-Fans, sondern du hast halt auf der Straße immer mehr diese Präsenz gesehen. Dazu hat halt diese Fehde beigetragen.
Genau, ja. Ende vom Tag war es dann halt eben so, dass dann eben doch der Champion-Titel war halt dann eben vakantiert und da gab es ja bei das Survivor Series 98, da haben wir ja bei den Performern, haben da Shaggy und ich so ein bisschen drüber gesprochen beim Survivor Series Performer Podcast, da waren wir so ein bisschen uneins, ob die Survivor Series 98, ob dieses Deadly Games Turnier, ob das cool war oder nicht, ich fand's ja damals ziemlich scheiße, aber nichtsdestotrotz, daraus musste dann ein neuer Champion hervorgehen und da gab's dann auch den nächsten Turn, ne? Da hat man dann zuerst gedacht, dass Mankind der von McMahon Auserkorene gewesen wäre, aber im Endeffekt war es dann The Rock, der Auserkorene war und dann eben der neue Corporate Champion
das
geworden
ist. Großartig. McMahon. Das war absolut großartig. Und wenn wir irgendwann mal einen The Rock Podcast machen, bei dem ich auch dabei bin, weil ich dich sonst umbringe, Olaf, dann werde ich einen meiner berühmten Monologe nur über diesen Moment halten, wo klar wird, dass The Rock eben der auserwählte Corporate Champion ist. Das war fantastisch.
Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich fand den Event halt nicht gut. Das muss ich ganz klar sagen. Ja,
das stimmt schon.
Aber ich glaube, das zieht sich aber generell ein bisschen auch durch die Jahre, dass halt der Event nicht unbedingt der beste sein müsste. Wir kommen ja gleich auf den Royal Rumble. Aber halt diese Fehde, die stand halt über allem. Dadurch wurde halt, du hast als Zuschauer hast du ja einfach auf diesen Main Event immer hingeguckt. Und das war meistens auch der Grund, warum du wirklich eingeschaltet hast, anfangs noch.
Absolut, ja. Ja, du hast gerade den Rumble angesprochen, ne? Der Rumble stand unter dem Motto, also sprich, dann nach der Survivor Series ging dann die Fehde mit Steve Austin und McMahon weiter und eben The Rock fehdete mit Mankind um den Champion-Titel. So. Und beim Rumble 99 traf dann The Rock auf Mankind in einem, war es ein Last Man, nee, ein I Quit Match, war es kein Last Man Standing, I Quit Match. Und Austin war eben im Rumble und musste als Nummer 1 antreten und eigentlich McMahon war auch gemeldet und er hatte sich eigentlich selbst die Nummer 30 zugeschustert, dann kam aber Shawn Michaels raus und hat halt eben gesagt, nee, hör mal zu, in the interest of fairness, um es mal so zu sagen, um den alten Vicky Guerrero-Spruch wieder auszupacken, machen wir es eben so, dass du die Nummer 2 bist. Und dann hatten wir auf einmal die Konfrontation von Steve Austin und Vince McMahon direkt. Aber irgendwie hat man dann eben, ja, man hat ja den ganzen Fokus im Rumble nur auf Austin gelegt. Man hat diesen, es gab $100,000 Kopfgeld, das McMahon auf Austin ausgelegt hat. Und dann eben hat sich das auch alles relativ schnell nach außen verflüchtigt. Und da gab es einen Brawl bis hin in die Toilette der Arena. Und da lautete dann die Corporation Austin auf und hat ihn dann eben zusammengeschlagen. Austin ist ins Krankenhaus gegangen, am Ende noch wieder zurückgekommen, bla bla bla. Am Ende hat dann auf jeden Fall Vince McMahon den Rumble gewonnen. Und jetzt meine grundlegende Frage, weil nachgucken kann das ja jeder irgendwie im Network. Aber David, du hast gerade schon gesagt, du fandst, das ist so ein grenzwertiger Rumble. Findest du, es war eine gute Entscheidung, quasi das Rumble-Match komplett einer Storyline zu opfern?
Eigentlich nicht. Also ich finde, ein Rumble ist einfach zu groß. Es sind halt 30 Leute. Und du reduzierst es eigentlich nur auf diese zwei. Und dadurch waren halt alle anderen Wrestler wurden dadurch eigentlich für mich abgestuft. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, ich hatte generell ein großes Problem mit den Rumble. Ich weiß, bei Wrestling darf ich nicht so auf Logik achten und so weiter. Aber ich überlege einfach nur, warum macht das nicht jeder so wie Vince McMahon, der einfach unterhalb des dritten Seils rausgeht und dann einfach abwartet, bis der Rumble zu Ende ist und dann wieder reinkommt.
Also das hat ja Jerry Lawler mal gemacht.
Ja, aber das ist halt einfach, warum macht das nicht jeder? Theoretisch brauchst du doch gar nicht erst richtig kämpfen. Und das ist einfach, das hat mir halt sauer aufgestoßen. Mir hätte es halt gefallen, wenn McMahon zum Beispiel im Rumble gewesen wäre und er wäre geschützt worden von den anderen, wegen dem Kopfgeld, alles klar. Aber es war halt auch einfach diesen Fokus wegnehmen, auch durch den Brawl nach draußen. Du hast halt eigentlich gar nicht mehr drauf geachtet, was ist im Ring und so weiter, sondern es war halt wirklich nur Austin und Vince. Ich fand es gut, dass Vince gewonnen hat, ganz ehrlich, weil ich fand das einfach, das war schockierend. Ich fand auch, dass die Rückkehr von Austin dann im Rumble war halt ein Feel-Good-Moment für die Fans. Aber es war halt einfach in dem Moment wirklich zu viel Austin gegen Vince.
Ja, also mir war es halt auch zu viel. Mich hat es auch extrem gestört. Und es war auch kein guter Rumble, muss man mal ganz klar sagen. Auch von dem Personal, was halt da war, war es halt eben nicht gut. Man hat gemerkt, das war eigentlich nur das war ein Storyline-Rumble, muss man so zu sagen. Am Ende kam er dann auf The Rock raus, hat Austin abgelenkt und man hat gemerkt, so, okay, das eigentlich ist das alles nur Aufbau fürs WrestleMania-Match. Und das ist dann eben dann so ein bisschen schade. Wir hatten so eine ähnliche Geschichte hier mit One vs. All hatten wir ja vor 2 Jahren mit Roman Reigns. Das war auch scheiße. War das vor 2 Jahren, oder? Vor 3 Jahren.
Nur, dass das Publikum keinen Bock hatte. Das war vor 2 Jahren.
Genau.
Im Trailer es eigentlich nur darum ging, Roman Reigns gegen alle.
Ja. Und dann eigentlich ist diese Geschichte ist ja dann auch total beschissen aufgedröselt worden, muss man sozusagen, weil dann tags drauf bei Raw hat ja dann Vince McMahon gesagt, so nein, ich bin ja kein Wrestler, ich bin ja hier der Besitzer und so, ich kann ja nicht abtreten, deswegen gebe ich mein Titelmatch bei WrestleMania zurück und ab. Und dann kommt Austin rein und sagt, ja übrigens, im Regelbuch steht, wenn der eigentliche Champion, der eigentliche Rumble-Sieger nicht antreten kann, dann darf die Nummer 2 ran.
Ich finde generell, das war so der Moment, ab den Rumble und auch die nächsten Monate war es einfach ein bisschen alles too much. Ich glaube, die WWE hat einfach da den Bogen überspannt, auch beim Booking und Logik und dass halt manche Sachen einfach nur des Moments wegen gemacht wurden, halt wie bei McMahon, dass er halt den Rumble gewinnt und halt nicht das dann halt auch wirklich durchgezogen wird oder ähnliches. Und das gab es halt bei mehreren Sachen.
Ja, das ist auch so ein Ding, das hat mich auch immer gestört, weil dann denke ich mir, warum booken sie es dann nicht so, dass Austin den Rumble Against All Odds gewinnt und wenn es auf das Match beim St. Valentine's Day Massacre rausläuft zwischen Austin und McMahon, dann kann McMahon ja auch sagen, hey, okay, ich krieg das Match nur von dir, wenn ich mich dir stelle. Aber du kommst nicht in den Main Event von WrestleMania. Das ist doch eigentlich eine größere Motivation als dann so, wie sie es da aufgedröselt hatten, oder?
Ja, also ich fand das auch so, in der Art und Weise, wie man es da erklärt hat, fand ich das nicht logisch. Und es hat eigentlich auch nicht zum Austin-Charakter gepasst, so. Dass dann der Austin, also Steve Austin auch auf einmal, ja, das Regelbuch zitiert, um McMahon zu überführen und so. Das passt nicht. Finde ich. Das passt nicht zum Austin-Charakter und passt auch nicht zum McMahon-Charakter, der das Regelwerk seiner eigenen Promotion nicht kennt. So.
Ja.
und die Motivationen passen nicht. Und das
ja,
war,
ja, aber es, das war, das war aber Zeit. Typisch WWE oder WWF dann. Bösewichter müssen immer ein bisschen dumm sein.
Ja. Irgendwie so, ne? Naja, aber auf jeden Fall gab es dann tatsächlich dann das, ein richtiges Match zwischen Austin und McMahon im Steel Cage bei, auch so, so ein Pay-Per-View wird es heutzutage nicht mehr geben, übrigens auch allein vom Namen her, bei St. Valentine's Day Massacre. Das stelle ich mir heute noch so vor, weißt du, hier in Deutschland wird der Elimination Chamber ja schon zensiert. Was wäre dann wohl St. Valentine's Day Massacre? Naja. Und da war, das war nämlich auch die Zeit, wo halt McMahon richtig aufgepumpt gewesen ist und ja, wo McMahon auch mal gezeigt hat, dass der halt richtig viel einstecken kann. David, du kannst dich garantiert noch an den Kampf erinnern.
Nein.
Echt nicht?
Ich kann das jetzt gerade nicht richtig zuordnen, welcher von den Kämpfen es war. Nein, ehrlich nicht. Ich bin, ja.
Das. Ich hätte jetzt gerade bei dir gedacht, ja, dass du dich daran erinnern kannst.
Das war das Steel Cage Match.
Ja, eben. Christian, erzähl du.
Ja, ich guck mal kurz bei Google nach Bildern, dann weiß ich sofort. Bin visueller Mensch.
Ja, sagen wir es einfach mal so. Austin hat McMahon windelweich geprügelt. Er hat ihn gegen den Käfig geschmissen und was weiß ich noch sonst alles. Sie sind rausgeklettert, er hat ihn durchs Kommentatorenpult geschmissen. McMahon hat geblutet wie Sau. Und Vince hat da gezeigt, wie er es auch in den ganzen Folgejahren immer noch zeigen sollte, wenn er in eine Fehde involviert war, dass er sich wirklich für nichts zu schade ist, dann on air. Ich meine, man hat es eh schon gesehen mit dem Skit, wo er sich in die Hose gepisst hatte. Würde jetzt auch nicht unbedingt der Chef von so einer riesen Firma machen, also nicht jeder Chef. Vince ist sich für nichts zu schade. Er lässt sich genauso blutig schlagen und durch ein Pult werfen und gegen einen Käfig werfen, wie er sich mit dem Kopf voran in Big Shows Arsch stecken lässt. Wenn er meint, dass es nötig, dass es die Zuschauer unterhält, macht er's. Und Austin hat halt auch immer so ein bisschen den Kampf halt rausgezögert, weil er McMahon weiter verdreschen wollte. Und irgendwann kam dann
stimmt, jetzt weiß ich wieder.
The Big Show durch genau. Den Boden des Ringes hoch. Und ich glaube, das war das Debüt von ihm, ne?
Genau.
Ja. Ah, es steht ja sogar im Handout. Du bist ja gut, Olaf. das Debüt von The Big Show. Und der machte sich dann dran, Austin zu vermöbeln und wirft ihn auch gegen eine Seite des Stahlkäfigs. Aber weil The Big Show ja der stärkste Mensch der Welt ist, abgesehen von Mark Henry, bricht natürlich so die Verankerung auf der einen Seite raus und dieser Stahlkäfig baumelt dann eben über dem Hallenboden und Austin lässt sich fallen und hat das Match gewonnen.
So sieht's aus.
Habe ich es richtig in Erinnerung alles gehabt?
Ja, ja. Das ist richtig, absolut richtig in Erinnerung, genau so war es, ja. Und so hat dann eben Austin das Match mit ein bisschen Dusel dann eben gewonnen und darf dann eben auf die Reise nach WrestleMania 15 gehen, wo er dann gegen The Rock antritt. Auf dem Weg dahin gab's natürlich dann noch, das war auch keine gute WrestleMania, auch die Hinterführung dahin. Ich kann mich noch gut dran erinnern, da lief das noch im Fernsehen und da hast du eigentlich die ganze Road to WrestleMania bestand gefühlt halt nur aus DX gegen Corporation und halt irgendwie ein bisschen Austin gegen The Rock, aber das hat mir auch damals schon nicht mehr so gefallen. Also ich fand, da war auch schon so ein bisschen diese Geschichte, da war so ein bisschen das Feuer raus. Man hat gemerkt so, okay, WWE ist, hat vielleicht auch so ein bisschen gemerkt, dass man jetzt gegenüber WCW schon so seinen Vorteil gehabt hat. Und man hat schon so ein bisschen zurückgefahren wieder, also was den Schaum angeht.
Wie
man hat
sich dann noch das so Match eigentlich?
Ich wollte gerade noch ganz kurz den Biertruck erwähnt haben, den man nicht vergessen darf. Am 22. März war das damals, wo es dann die Biertruck-Attacke gegen die Corporation ging. Das Match war ja dann bestimmt erstmal durch diese Gastringrichter-Position, wo dann ja Mankind gegen Paul White angetreten ist und diesen ganz furchtbaren Drop genommen hat, also diesen Samoan-Drop mehr oder weniger. Mankind aber gewonnen hat und dann am Ende aber dann eben verletzt gewesen sein sollte, bla bla bla. Und auf jeden Fall das Match an sich, Austin gegen The Rock, fand ich damals eigentlich ganz ordentlich, muss ich sagen. Aber man hat halt, finde ich, noch ein bisschen gemerkt, dass The Rock halt eben damals noch ein bisschen grüner gewesen ist, oder? Als Austin. David.
Ja, also ich finde halt auch, dass es eher eines der schwächeren Duelle von beiden gewesen ist. Auch nicht die WrestleMania, die ich mir zum Beispiel gerne anschaue oder gerne wieder anschaue. Da fehlte auf jeden Fall noch was halt eher später dazu kam. Und es war halt, ja, ich war auch ein bisschen genervt von ein bisschen diesen Overbooking der Wochen davor. Also das war halt die Zeit, wo du eigentlich kein Match in der Fehde hattest, wo es nicht irgendwie irgendeinen Eingriff gab oder irgendeine Besonderheit, die plötzlich passierte. Und das war ein bisschen zu viel einfach für mich.
Mich störte halt dieses ganze Getöse um den Special Referee-Posten. Ich hab's ja gerade so ein bisschen angedeutet. Erst hieß es halt, Mankind und Big Show machen das untereinander aus. Dann gewinnt Mankind das, aber Mankind ist verletzt. Dann ernennt sich wiederum McMahon selbst zum Ringrichter. Dann gehen zig Referees K.O. und ich weiß nicht was. Und am Ende ist es dann doch Mankind, dann kommt der dann irgendwie Austin zum Sieg verhilft. Mir war das auch dann immer zu viel, einfach so. Das war, weiß nicht, das war nicht das beste Match von den beiden. Das war halt eben auch das eins der etwas früheren Matches der beiden. Da hat einiges gefehlt und das war einfach ein bisschen too much gewünschtes Drama, so ein bisschen.
Es war Chris. Too much, ich gebe euch da auf jeden Fall recht. Ich finde das Match an sich jetzt aber nicht so schlecht. Es ist klar,
nein, im
Vergleich zu den anderen Aufeinandertreffen von Stone Cold und The Rock fällt es etwas ab. Aber wie du schon sagtest, Rocky war noch ein bisschen grüner. Aber ich fand diese Passagen, wo sie wirklich relativ wild gebrawlt haben, fand ich ziemlich cool in dem Match. Deshalb würde ich schon sagen, dass es ordentlich war, auch so wie du es damals dann bezeichnet hast, als du es geschaut hast.
Das stimmt. Damals war es ein richtig cooles Match. Also ich kann mich auch gut daran erinnern, dass ich das damals sehr unterhaltsam fand, aber mir war das halt, das Drumherum war mir halt zu viel. Ich glaube, dass die beiden ein besseres Match hätten abliefern können.
Ja gut, der Klassiker war dann 2 Jahre später.
Eben, ja. Wie gesagt, ohnehin hat man danach so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die McMahon-Austin-Fehde so ein bisschen zerfasert und dass die jetzt langsam mal auch so zum Ende kommen muss. Man hätte danach noch mal diese Ministry of Darkness beziehungsweise Corporate Ministry Geschichte gehabt, die ja auch so ein bisschen merkwürdig war, wo dann ja Austin phasenweise, also wo erstmal dann eben der Undertaker seine Ministry of Darkness um sich geschart hat und dann eben versucht hat, die WWE zu übernehmen, mehr oder weniger, und wo dann unter anderem Stephanie entführt worden ist von denen, wo dann Vince McMahon Austin um Hilfe gebeten hat und Austin ihm auch die Hilfe gegeben hat und Stephanie vor der schwarzen Hochzeit befreit hat und solche Sachen.
Ich fand das auch total geil damals.
Ich weiß auch nicht genau warum. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals davor gesessen habe. Ich hatte Gänsehaut in dem Moment. Ich weiß nicht genau warum, weil wo es dann halt eben, wo es diesen Moment gab, so als dann Paul Bearer hat doch, meine ich, die Spüre vorgelesen und der Undertaker kam dann da und als dann auf einmal das Glas zersplittert ist, kann ich mich daran erinnern, so, boah, geil, ich habe Gänsehaut gehabt.
Einfach deswegen dieses Bild im extrem christlichen Amerika, wo das halt wirklich eine Frau da am Kreuz hängt, das war schon, oder liegt, beziehungsweise.
Das war kein Kreuz.
Ja, aber die lag ja da, gefesselt mit ausgebreiteten Armen. Also das war schon, die haben auch ganz viele böse Briefe bekommen danach. Mussten sich ja entschuldigen. Aber den Engel zum Beispiel fand ich halt auch noch gut. Ich fand auch, das war halt irgendwie so logisch, von wegen so, Stephanie ist Vince so wichtig, dass er sogar zu seinem Erzfeind geht und ihn halt um Hilfe bittet. Das passte für mich wieder. Das war auch irgendwie ja sinnvoll und so weiter. Das hat Spaß gemacht. Alles gut.
Ja, aber man hat halt dann auch wieder, das war auch wieder so ein bisschen wie sagt man so schön, durchs Auge in den Hinterkopf oder so. Ne? Es war natürlich dann auch schon wieder mit so einem gewissen Ziel dahinter. Ne? Also bei Over the Edge gab es ja den Titelverlust von Austin an den Undertaker durch einen Fastcount von Shane McMahon, der sich dann auch der Ministry of Darkness zugewandt hat und am Ende dann eben die Corporate Ministry gegründet hat.
Und dann kam Overbooking.
Und dann, das ist halt total viel. Da hast du halt immer so ein Stable von, ich weiß gar nicht, 20 Leuten gehabt, so gefühlt. Davon waren 18 Leute Jobber und der Undertaker. Und ganz so schlimm war es nicht. Es waren auch noch ein paar andere gute Leute dabei, aber es war trotzdem einfach viel zu viel.
Zum Beispiel diese
Corporate Viscera. Ministry. Genau. Ja, ich meine so Leute wie. Ich weiß auch, als die dann da aufmarschiert sind und die ganze Bühne stand voll mit Wrestlern und alle waren von der Corporate Ministry. So,
ja, und die okay. meisten waren eben und, scheiße.
Ja. Ne? Das war so ähnlich wie bei der NWO. Wenn es halt zu viele sind, ist es halt kacke. Und dann entpuppte sich halt eben die höhere Macht eben als Vince McMahon persönlich. So. Wer hätte das gedacht?
Lol.
Genau, und ich habe da auch vom Fernseher gesessen, so, das muss doch jetzt Vince McMahon sein, alle anderen sind doch da, es kann kein anderer sein, die anderen sind entweder bei der WCW oder die stehen hier schon im Ring. So, und ja, das rief dann eben Linda McMahon auf den Plan, die halt eben gesagt hat, so, nein, du hast ja hier vollkommen die Stränge geschlagen und du hast unsere Tochter für deine bösen Pläne missbraucht, du böser Vince und so, und deswegen hat Stephanie beschlossen, ihre 50% Anteile weiterzugeben und Austin ist jetzt mit dir zusammen CEO.
So. Das war doch wirklich typisches Vince Russo-Booking, oder? Das war alles so querbeet, alles auf einmal reingekommen.
Ich weiß gar nicht, ob Vince Russo damals noch
war,
muss ich dazu sagen.
Ja, ich meine, der war noch da.
Das schreit so sehr nach Koks, der muss noch da gewesen sein.
Also ich meine,
er war noch da. Und dann kommt Linda und sagt dann, Austin hat jetzt 50% der WWE. Und dann macht ihr ein Handicap-Ladder-Match.
Ja, mit dem Vertrag über den.
Ja, genau.
Es war einfach, ohne Scheiß, es war einfach in dem Moment so einfach zu viel Booking. Das hatte ja viel Potenzial, das war halt einfach. Wir versuchen einfach viel zu viel zu machen. Man muss halt sagen, die Vince gegen Austin Storyline anfangs hat ja gezogen, indem man halt sich auf wenige Sachen konzentriert.
Entschuldigung, ich habe ganz kurz. Russo und Ferreira sind am 5. Oktober 99, also knapp 4 Monate nach diesen Geschehnissen rübergegangen. Ja, siehst
du, hatte ich doch recht.
Also vielleicht war das auch echt so die, weißt du. Also ich muss nur noch 4 Monate arbeiten. Ich habe hier noch so ganz beschissene Skripte in der untersten Schublade, ne? Die sind bis jetzt noch nicht abgesegnet worden. Komm, die machen wir jetzt mal so.
Hätte einiges erklärt.
Ich habe eigentlich keinen Bock mehr.
Ja, es war vor allen Dingen schade, weil Vince und Austin, es reicht ja, wenn die beiden einfach alleine waren und man sich nur auf weniges fokussiert, aber dafür das halt intensiver macht. Das halt beide ausgezeichnet, weil die Chemie gestimmt hat. Und hier hat man einfach von außen 1000 andere Sachen eingebaut und eingeworfen. Das war halt einfach zu viel.
Ja, und auch dann dieses Handicap-Ladder-Match beim King of the Ring 99 damals. So. Also, das war auch echt kacke.
Damals fand ich es geil.
Ich fand es damals schon kacke,
nee, die ganze Störung. Ich fand das damals, ist doch das Match, wo dann Austin schlussendlich die Leiter erklimmt und dann wird der Koffer hochgezogen, ne?
Genau.
Ja, das fand ich damals ziemlich hart. Also, das hat mich total geschockt als kleinen Buben.
Fand das halt total blöd, weil ich halt allein diese Geschichte, dass ein, warum sollte ein Wrestler auf einmal der Geschäftsführer von der Company werden?
Ja, damals, ja, da warst du wahrscheinlich schon mit der Uni fertig oder so, ja?
Ich war nie mit der Uni fertig.
Aber zu der Zeit
war Christian, da war ich noch nicht lange,
der fand alles super.
Da war ich noch nicht lange aus der Grundschule. Natürlich fand ich das damals geil. Das war dann was von den wenigen Sachen, die ich tatsächlich zeitnah schauen konnte. Und dann hast du dann ein Leitermatch mit Stone Cold und den McMahons, ja? Und dann bescheißen die den halt auch noch. Was soll das denn? Also für mich als Mark war das bahnbrechend. Aber du hast schon recht, es war ein Scheißmatch.
Wollen wir nicht zum nächsten Scheißmatch kommen? Gibt's dann irgendwas?
Ja, nee, aber es gab ja allgemein, dann hat man eben gemerkt, dass die Geschichte ausläuft und dann eben ganz bei Fully Loaded ging es dann eben darum, dass wenn Austin das Match bei Fully Loaded gewinnt, dass dann eben Vince McMahon aus dem TV verbannt wird und dann war er eben erstmal raus. Und dann haben sich auch erstmal die Wege von McMahon und Austin so in andere Richtungen entwickelt. Bis dann irgendwie WrestleMania 17 auf dem Plan stand, also sprich 2 Jahre später.
Die beste WrestleMania aller Zeiten. Ich wollte es nur kurz sagen, bevor wir jetzt gleich wahrscheinlich zum Negativen kommen.
Genau, das war auch ein geiler Main-Event. Also ich liebe diese WrestleMania über alles und ich mag auch den Main-Event total gern. Das ist meiner Meinung nach, trotz des doofen Endes, das wahrscheinlich beste Rock vs. Austin-Match. Und auch ansonsten halt ein absolut fantastischer Kampf. Aber das Ende war halt ein bisschen doof. Oder, David?
Ein bisschen, ja. Ich meine, es gab halt einen Heel-Turn und zwar von Austin und die Vereinigung zwischen McMahon und Austin, was halt einfach nicht passte. Es macht einfach gar keinen Sinn. Du hast halt welche, die so lange gegeneinander fädeten, die Erzfeinde sind und dann so, nein, komm, wir schmeißen uns zusammen in Wahrheit, sind wir Freunde, haben das abgekatert und hier, das ist mein Mann. Und es passte nicht. Also das war selbst mir als Fan irgendwie bewusst, als ich das gesehen habe. Einfach, mein Gefühl war nicht von wegen so, oh mein Gott, ein Heel-Turn, sondern einfach so, wieso? Das macht doch gar keinen Sinn. Es passt nicht. Das ist Austin, das ist kein Heel. Und er wurde halt auch entsprechend nicht von den Fans angenommen. Das Ganze hat einfach eher was zerstört oder was aufgehalten, was die Fans eigentlich wollten. Eigentlich umgekehrt zu Roman Reigns zum Beispiel, den man halt versucht, als Face dann zum Beispiel mit dem und dem zu pushen, aber die Fans das halt nicht wollen. Was hier halt eigentlich umgekehrt, Austin war halt Heel, McMahon war halt Heel, der ausgebuht wird, aber du wolltest McMahon ausbuhen, aber nicht Austin. Und das ging halt dann irgendwie nicht. Und dadurch hat sogar die Reaktion teilweise runtergedrückt.
Also ich fand es auch ganz merkwürdig. Also für mich hat es auch zu keinem Zeitpunkt gepasst. Es gab ja auch keinerlei Hinweise wirklich darauf, dass das irgendwie passieren könnte. Und auch diese Two-Man-Power-Trip-Zeit, also die danach, also wo Austin mit Triple H zusammen ja unterwegs war, das war auch für mich eine ganz, ganz schlimme Zeit auch. Also auch dann haben die ja dann gegen Undertaker und Kane gefädet und dieser Moment bei WrestleMania. Nee, das hat nicht gepasst. Und das hat auch echt, finde ich, diese Geschichte Austin gegen McMahon so ein bisschen runtergezogen insgesamt für mich. Also Chris, kannst du es nachvollziehen, dass ich da so ein bisschen, ne, bin?
Ja, total. Also damals, dieser Heel-Turn, das habe ich damals auch erstmal gar nicht richtig gerafft. Das war auch erst so ein What the fuck-Moment. Und wie sich das dann eben so abwickelte in der Folgezeit, das war einfach alles, ja, das war irgendwie nichts, was man greifen konnte. Man hat gelernt, dass die beiden sich auf den Tod nicht ausstehen können. Und auf einmal stehen sie als Best Buddies drin. Und ich fand das ganz schlimm. Vor allem dann die Phase, wo Stone Cold mit Kurt Angle so um die Anerkennung von Vince gekämpft hat. Das,
Oh,
äh,
Moment mal,
ich,
jetzt
da,
bin ich
da waren,
gespannt.
da waren geile Backstage-Segmente, ja, die sehr lustig waren. Aber das hat so null gepasst. Das fand ich teilweise wirklich schlimm.
So, da hatte ich jetzt Gegner und ich fand das großartig und es hat im Gegensatz zum Heel-Turn bei WrestleMania 17 hat das super gepasst zu Austin.
Nee.
Also erstmal, ich kann verstehen, wenn das halt jemand genau andersrum sieht, aber ich habe die Segmente und zwar wirklich alle ausnahmslos geliebt. Ich fand das so toll. Und für mich war es halt unterhaltsam und trotzdem war halt Stone Cold plötzlich für mich halt nicht irgendwie ein anderer oder so, sondern im Gegenteil, allein schon, ich liebe eine Szene und ich habe mir die so oft auf YouTube mittlerweile auch schon angeschaut, dass wahrscheinlich, wenn es eine Videokassette hätte, schon Spuren. Einfach, wo Austin McMahon in den Arm nimmt und ihn herzlich drückt und dabei so irre guckt. So absolut wie ein Wahnsinniger, dieser typische
Ja.
Austin-Blick. Und das haben sie halt bei ganz vielen Sachen einfach drin gehabt, dass, ja, Austin hat halt einfach Humor. Konnte das super gut mit Kurt Angle machen, es hat gepasst und zeitgleich haben sie einfach dadurch auch wieder gewollt, dass dieses Interesse, was halt durch diesen Heel-Turn einfach für mich zum Beispiel abgeflaut war, war wieder mehr davon wegen so, Moment mal, das kann nicht ewig so gehen, ey, ich will langsam wieder den richtigen Austin. Das war halt wirklich dieses Interesse, was immer größer wurde und ich fand diese Zeit, diese Segmente richtig, richtig gut.
Die Segmente sind super, aber da kann ich eher drüber lachen, wenn ich die losgelöst einfach sehe. Denn auch wenn Steve Austin eine lustige Seite hat, das war halt, ich weiß nicht, also dieses Anbiedern und mit jemandem da so konkurrieren, das wollte ich von dem Charakter nicht unbedingt sehen. Die Sketche sind alle super, ja, gebe ich dir recht, aber zu dem Charakter und zu der Entwicklung hat es irgendwie nicht wirklich gepasst, meine
Ja, aber
ich.
du
Und
musstest ja auch irgendwie war doch die Verletzung oder nicht, musstest du überbrücken. Also ich finde,
ja, natürlich musstest du das überbrücken, aber
ja, und die haben das gemacht, die haben das überbrückt und dann halt zeitgleich, du hast ja auch bei den Fans gemerkt, die wollten wieder diesen alten Austin dann irgendwann haben. Also
ja, aber da war
ist
ja
ja
auch
schon
ewig
mit,
Zeit noch zwischen.
ja, aber
Ist
das
das mal?
haben sie ja gut gemacht, das haben sie einfach lang
Nee.
gezogen.
Das haben
Okay.
sie. Weißt du, warum sie es nicht gut gemacht haben? Weil sie einfach zu lange diese Two-Man-Power-Trip-Phase auch gezogen haben. Denn das mit Kurt Angle, das war doch erst eine ganze Zeit später, oder nicht?
Das kam ein paar Monate später. Es
Ja.
war ja eigentlich im
Sie
Anschluss
hätten
an
es
die.
eigentlich schon längst fallen lassen müssen. Das war so eine Scheiße mit Austin als Heel. Es war irgendwie, das waren so unrunde Schritte, die gegangen wurden,
Ja,
irgendwie.
aber du
Der
hättest ihn, also ich sag mal so
nein,
rum.
pass mal auf. Der Rebell für die Zuschauer, mit dem sich alle identifizieren, ja, der halt einfach geradeaus aggressiv, Redneck, Schläger, was auch immer ist, ja. Der turnt dann Heel und sagt auf einmal, hey, ich finde euch alle scheiße. Und dann fängt er an, sich einen Cowboy-Hut aufzusetzen und für Vince McMahon zu singen. Das war alles so unrund. An sich sind die Schritte vielleicht nicht verkehrt gewesen, aber das fühlte sich alles nicht irgendwie authentisch oder passend an,
Ja,
einfach,
siehst du, und ich
weißt
fand
du?
es halt rund dahingehend, weil hätte es halt direkt danach, hätten die halt ihren Fehler bemerkt und halt dahingehend korrigiert, indem sie ihn sofort wieder face-turnen lassen. Das hätte mich, glaube ich, mehr gestört, weil ich möchte einen Austin, der halt, wie soll man sagen, schon zu dem steht, wie er sich gibt. Und so war er halt immer noch Heel, aber durch den Humor und so weiter haben sie halt trotzdem ja, einfach die Seite angesprochen von den Fans, die halt ihn einfach mochten immer noch und ihn auch nicht ausbuhen wollten. Und so halt nicht direkt ein Super. Ja, ist halt einfach. Für mich hat's halt gepasst. Mich hat's nicht, damals nicht gestört. Ich fand das eher. Ja, ich fand das gut, unterhaltsam. Es war halt einfach. Okay, es ist halt eben nicht dieser Scheiß-Heel, auf den ich gar keinen Bock habe, sondern er ist halt auf der falschen Seite. Aber halt total durchgeknallt. Passt. Und irgendwann kommt er wieder. Und dann kam er wieder. Und das war halt für mich richtig cool. Wie
Ich
fandest du
verstehe,
das
was
denn,
du ma ich
Olaf?
verstehe, was du meinst, aber gefällt mir halt nicht, weil das einfach kein Charakter ist, wenn du solche Sprünge machst. Das ist
Ich bin,
kein
glaube ich, eher auf der
Charakter.
Seite von Chris
Oh.
übrigens. Es tut mir leid. Ich fand auch, die Segmente waren, fand ich damals große Unterhaltung, aber für die Charakterentwicklung fand ich das eben auch ein bisschen schwierig. So.
Aber er konnte ja auch nicht.
Tu mich da,
es war doch richtig, dass er eine Verletzung hatte.
So, pass auf, jetzt tue ich dir richtig weh, David, was Olaf sagt.
Nein! Ja klar, muss man Austin damals schonen, das war ja ganz klar. Ne?
Und
ja,
was hättest du machen? Ich glaube, du hättest ja keinen Faceturn machen können, indem er halt sich wieder wehrt, aber dann nicht kämpfen kann. Weil er konnte ja nicht.
Nein, natürlich. Irgendwas musste man machen, klar, aber es ist halt trotzdem.
Wir hätten halt gar nicht erst
diesen
Heel-Turn machen dürfen, sagen wir mal so.
Ja, eben, das war das Problem. Ist wahrscheinlich in meiner Erinnerung hängt halt dieser Heel-Turn einfach wie eine dunkle Wolke über dieser ganzen Geschichte. Ne? Und auch dann, als dann der Moment da war, dass Austin dann wieder der Real Stone Cold dann in dieser Invasion-Geschichte dann ja wieder eingegriffen. Das war ja dann auch geil, wo dann Austin in der Bar saß. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene noch wisst, wo er dann in der Bar saß und da kommt Vince McMahon zu ihm und sagt, hier, ich will den echten Stone Cold, gib mir the real Steve Austin und real Stone Cold. Und dann gibt's dann den Brawl in der Halle zwischen den ECW und den WCW-Leuten und den WWF-Leuten. Und da kommt Austin raus, das Glas zersplittert. Und die Halle geht apeshit und Austin stunt einfach nur einen ECW oder einen WCW-Wrestler nach dem anderen weg und turnt dann aber hinterher auch im Zuge dieses Invasion-Angles zur WCW, was auch für mich keinen Sinn gemacht hat.
Dieser ganze Invasion-Angle hat nicht viel Sinn gemacht.
Nee, ja. Aber sie genau, braucht halt einen dicken Namen. Ich glaube, egal welcher Star geturnt wurde, wäre, es hätte keinen Sinn gemacht. Das war einfach.
Es war Verzweiflung in dem Moment. Du hast nichts anderes. Du brauchst halt jemanden, der irgendwie mit WCW, ECW ein bisschen verbandelt ist und dann eben da irgendwie reinpasst. Aber und ein großer Name natürlich ist. Und es gab keinen größeren Namen als Austin damals.
Aber ignorieren wir den Invasion Engel, weil der hatte nicht so viel mit der Fehde zu tun. Ich möchte es eher vergessen.
Ja, eigentlich ist ja diese Fehde mit McMahon und Austin ist ja eigentlich auch schon so gut wie vorbei. Ne? Es gab ja dann nur noch mal so ein paar kleinere Momente, wo sich deren Wege überschnitten haben. Also ich finde, mit Invasion Engel haben sich ihre Wege halt schon noch überschnitten. Ja. Also, ne,
aber
als McMahon ihn um Hilfe gebeten hat und so. Aber das ist nicht mehr die klassische Boss gegen Rebell-Geschichte.
Die Fehde selbst zwischen den beiden geht ja dann eher hinter den Kulissen weiter.
Genau, ne, und da ging es ja dann auch, also bis heute ja eigentlich, die beiden sind sich ja anscheinend auch heute noch nicht so 100% grün, ne, also da gab es ja dann auch, wenn wir jetzt noch einen Sprung weiter nach vorne machen, die Geschichte, wo Austin ja quasi einfach WWE verlässt, weil er ja erstmal dieses, nicht das große Match bei WrestleMania 19 bekommen hat, was er sich gewünscht hat, WrestleMania 18, Entschuldigung, gegen Hulk Hogan. Das hat er ja sich gewünscht, hat er nicht gekriegt, da ist The Rock angetreten.
Ja, aber das
heißt,
das war ja auch Katastrophe, was er bekommen hat, das war Midcard-Scheiß.
Ja, Scott Hall, ich meine, der Kampf war okay, aber es ist natürlich für einen Wrestler wie Steve Austin, ist es natürlich okay, ziemlich scheiße irgendwie. Und dann hätte er ja bei King of the Ring Qualifying, hätte er ja einfach gegen Brock Lesnar antreten sollen, in einer normalen TV-Show. Und da hat er halt gesagt, so, ja, habe ich keinen Bock drauf, und dann ist er gegangen.
Der hätte ja jobben müssen. So.
Genau, er hätte jobben müssen. Und er hat halt, ne, aber er hat auch gesagt, so, er findet halt auch, dass das eigentlich ein Match gewesen wäre, dass man größer hätte aufziehen müssen, wo man immer Geld hätte verdienen müssen. Und ja, das war halt sozusagen dann das erste Zerwürfnis, wo er dann erstmal weg war. Ja. Es gab ja dann nochmal die Rückkehr.
Moment, man muss ja auch noch sagen, McMahon hat sich dann ja auch wirklich im TV hingestellt und hat gesagt, so, hey, Steve Austin hat einfach seine Sachen gepackt und ist gegangen. Euer Held ist nicht mehr da. So, und das war halt auch schon so, auf einmal wurde es wieder echt, ne?
Ja, genauso auch The Rock hat sich auch hingestellt, hat auch gesagt, ne, jemand, der die Company nicht unterstützen will, der darf the F out bleiben, so in dem Sinne. Also, das war schon eine schwierige Zeit. Und im Endeffekt hat ja Austin da zumindest noch ein würdiges letztes Match bekommen bei WrestleMania 19 da gegen The Rock, großartig. Was ein echt toller Kampf gewesen
ist. Was eigentlich nur aus Finishern bestand, aber war großartig.
Absolut.
Großartig, ohne
ja,
Scheiß.
Aber es hat mega Spaß gemacht, ja. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch hier mit der Hauptthematik dieser ganzen Geschichte. Klar, McMahon hat Austin hinterher noch in die Hall of Fame eingeführt, das wissen wir. Was glaubt ihr, um so ein bisschen die Abschlussfragen hier zu stellen, was glaubt ihr, wie stark beeinflusst eine Fehde wie Austin gegen McMahon noch heute das WWE-Produkt, gerade wenn es halt so um Autoritätengeschichten geht, Chris?
Es beeinflusst sie, obwohl es wahrscheinlich die, ich will nicht sagen die großartigste Fehde ist, ich sage, es ist die Wrestling-Fehde, weil wenn man an Fehde denkt, ist es immer Austin McMahon. Obwohl die so wichtig ist und so gut war und so unterhaltsam, hat sie das WWE-Produkt vielleicht nicht unbedingt zum Positiven beeinflusst, denn diese Autoritätenschiene wird irgendwie immer wieder ausgekramt, wenn einem nichts einfällt, und es ist oft sehr hilflos, weil sie die Autorität jemandem entgegenstellen, der eigentlich vom Charakter her nicht wirklich dafür gemacht ist. Wir haben es vorhin schon angesprochen, McMahon und Austin, das hat aus verschiedenen Gründen, Storyline-Plänen und auch vielen Zufällen einfach so fantastisch funktioniert. Und auch wenn die WWE das gerne kopieren würde mit verschiedenen Autoritätspersonen oder Gruppierungen, das wird sie so nicht mehr hinkriegen. Und es ist immer irgendwie, auch wenn Potenzial dahinter ist, ist es immer so ein bisschen cringy und tut so ein bisschen weh. Und man vergleicht es dann auch teilweise zu Unrecht mit dieser großartigen Fehde. Und deshalb würde ich sowas eigentlich nicht mehr so in diesem Ausmaße sehen wollen. Da muss es wirklich schon Abwandlungen geben, wenn es um Autoritäten geht, wie es jetzt mit Brian und McMahon ist.
David, wie siehst du das?
Ich sehe es ähnlich. Es ist halt eine Fehde, die halt ein Schema gezeigt hat, was sehr gut funktionieren kann, aber das Schema ist nicht unbedingt das Entscheidende dabei, sondern es ist halt, sind viele Faktoren, etwa die Chemie zwischen beiden, genauso wie halt einfach, dass Vince eine Person war, die du auch einfach leiden sehen möchtest. Das war noch nicht mal so, dass du ihn halt gehasst hast, sondern einfach, den möchte ich leiden sehen. Und das ist, denke ich mal, für so eine Autoritäten-Storyline halt sehr wichtig. Im Gegensatz zu zum Beispiel Triple H und Steph war es halt einfach eher so, die hast du eher gehasst, beziehungsweise die haben dich halt genervt, aber du wolltest die halt nicht unbedingt leiden sehen, weil das war einfach, sie hatten kein richtiges Pendant. Und zusätzlich muss man halt auch noch sagen, Autoritäten-Storylines funktionieren nur dann in meinen Augen, was halt die Austin-McMahon-Fehde gezeigt hatte, wenn die Autorität auch richtig einsteckt und das halt nicht nur verbal oder durch halt eine Niederlage oder so, sondern halt auch durch Sachen, die halt ja quasi drüber hinausgehen, wie beispielsweise das mit der Corvette oder der Pistole oder einfach mal ein Stunner im Ring und halt auch ein bisschen Comedy dabei. Das muss einfach sein. Du kannst es halt nicht wie aktuell machen, wo es, ich mach's nur kurz zu Ende, dass es halt einfach so extrem ernst ist und dann auch so extrem lang gezogen ist. Bei Austin und McMahon, wir sind ja da chronologisch durchgegangen, halbwegs. Das war ja alles sehr gestaut auf einen relativ kurzen Zeitraum und da ist so viel passiert. Und heute haben wir das halt einfach so, wenn eine Autoritäten-Storyline ist, passiert relativ wenig, er zieht sich viel länger und es ist viel, viel ernster, ohne dass halt die Autorität ja richtig provoziert wird oder in Gefahr ist, sondern einfach die Autorität versucht sich durchzusetzen und die Frage ist nur, schafft es ein Wrestler sich dagegen durchzusetzen oder nicht und nicht, schafft es ein Wrestler einfach diese Autorität quasi die Füße unter den Beinen wegzuziehen und die halt fertig zu machen.
Und das finde ich extrem gut, was du sagst. Das ist es nämlich auch, warum einem Stephanie McMahon so unfassbar auf die Nüsse geht. Sie kommt jede Ausgabe raus und macht irgendeinen Rund und du hast nichts, was dann passiert. Der muss einen Bückling machen, weil er kann sie ja schlecht nehmen und ihren Stunner verpassen oder eine Powerbomb oder was auch immer. Das ist einfach kein vernünftiges Spiel der Charaktere miteinander. Das ist einfach sehr einseitig und die Payoffs sind nicht befriedigend dann.
Ja, man braucht vor allen Dingen einen Jäger und Gejagten, wo halt auch dieses Jagen von beiden Seiten auskommt, nicht nur von einer Seite.
Genau, du hast ja auch in der Geschichte mit Austin und McMahon hast du ja immer wieder Wechsel innerhalb dieser Balance eigentlich, wo du immer wieder gemerkt hast, so, ja, jetzt ist Austin am Drücker, jetzt ist McMahon vielleicht mal eher am Drücker und hat auch mal kluge Ideen. Das ist auch wichtig, dass auch dass auch die Autorität halt auch mal clever dargestellt wird oder auch mal überlegen dargestellt wird. Genauso, wir haben diesen einen oder diese zwei, drei Monate angesprochen, wo halt quasi Austin da ein ums andere Mal McMahon irgendwie ein Schnippchen geschlagen hat. Ich glaube, das kommt auf viele Faktoren. Ich glaube, es kommt darauf an, dass du die richtigen Wrestler hast dafür. Du brauchst zwei Leute oder zwei Parteien, die auf jeden Fall die passende Chemie dafür haben müssen. Und ich glaube auch, dass der Zeitgeist damals einfach absolut wichtig gewesen ist. Also das kann man heutzutage gar nicht mal so richtig einschätzen. Aber ich glaube, dass in Zeiten, wo immer mehr Firmen flache Hierarchien und sonst irgendwas haben, dass halt eben dieser typische Hass auf den Boss gar nicht mehr so allgegenwärtig ist, wie es vielleicht noch Mitte der 90er gewesen ist, sondern das hat man vielleicht noch in einzelnen Bevölkerungsschichten. Aber ich glaube, damals war das ein ganz vorherrschendes Thema. Und auch diese Rebellion, glaube ich, hat man heutzutage eher nicht, wo die Leute einfach auch alle eigentlich eher auf ihr eigenes Wohl bedacht sind, als darauf jetzt irgendwie, eine bessere Umgebung für alle anderen zu machen.
Kann ich da so einwerfen?
Also, wirf was ein.
Rebellion ist dennoch etwas, was am meisten emotionalisiert und eine Bindung schafft zu dem Zuschauer. Ein gutes Beispiel ist einfach das Summer of Punk, weil da war eigentlich genau das erste Mal seit Austin gegen McMahon, dass halt jemand sich entgegensetzt und halt auch gegen Regeln verstößt durch die Pipe-Bomb oder halt, wie er halt Vince vorgeführt hat. Und das war das.
Da hat aber auch, da haben die Charaktere wieder
gepasst. Genau, aber da war es einfach, du hast halt eben nicht eine Autorität nur gehabt, die versucht, hier den anderen klein zu machen und kriegt nichts kontra, sondern die hat richtig, ja, Kontra bekommen und auch Kontrolle verloren. Und dieser Kontrollverlust ist einfach das Wichtigste, einfach vor allen Dingen dieser Moment, dass du als Zuschauer nicht weißt, was passiert als Nächstes. Und das hat eigentlich diese Fehde für mich am meisten eigentlich gezeigt, was Wrestling richtig großartig machen kann. In dem Moment, wenn du als Zuschauer nicht mehr weißt, was dich wirklich erwartet und dass eigentlich alles passieren kann. Und bei Summer of Punk war es, mal ehrlich, wir sind alle total heiß drauf gewesen. Da wurden wir alle angefixt. Die Ratings gingen richtig nach oben, weil jetzt einfach genau da der Moment war, was passiert als Nächstes? Und wir alle gedacht haben, Moment mal, nimmt der jetzt echt den Titel mit oder nicht? Auch wenn er jetzt Vertrag ausläuft und alles nur Fake ist oder sonst was, aber das war einfach dieses, was passiert als Nächstes? Und das ist halt sehr wichtig und das haben wir sonst seitdem nicht mehr gehabt.
Das stimmt. Ja, das waren halt eben, also bei Punk und McMahon oder bei Punk und Authority hat es aber auch nur ganz begrenzt so lange, also es hat ja auch nur ganz kurz funktioniert, weil man dann ja auch die Storyline ziemlich in den Sand gesetzt hat, aufgrund der aktuellen Thematik. Und ja, also Austin gegen McMahon war eine einzigartige Fehde. Ich glaube nicht, dass wir die in dieser Form nochmal kriegen würden. Und ich will auch, will ich die auch gar nicht mehr, weil ich finde diese Authority-Geschichten, die gehen mittlerweile auch einfach auf den Keks, außer, also jetzt momentan versucht man es ja wieder mit bei SmackDown, dass es halt eben so halbwegs funktioniert, aber da wählt man dann eben ein etwas, wie soll man sagen, ein etwas an Serien angehauchten Ansatz, wo es ja doch eher mit Grauzonen und solche Sachen zu tun hat, wo es eben nicht so plakativ gewesen ist, wie bei Austin
gegen McMahon. Aber ich würde mir zumindest wünschen, dass die Autoritäten bei der WWE nicht mehr als unantastbar dargestellt werden. Weil das ist das, was einfach viel kaputt macht in meinen Augen. Und das wäre schon eine kleine Änderung, die viel bewirken könnte.
Auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, an Austin gegen McMahon reicht, glaube ich, so schnell nichts mehr dran, was die Intensität und auch was die Originalität der Fehde angeht. Ich glaube, kaum eine Fehde hat den Wrestling-Fans so gut unterhalten, wie die das getan hat. Und wer das nochmal nacherleben möchte, also abgesehen davon, dass ihr jetzt den Podcast hier gehört habt, es gibt auf dem Network gibt es, glaube ich, eine ganze gibt's auch die Collection und da gibt es auch noch die Rivalries-Dokumentation, das sind zwei Stück, die das Ganze nochmal beleuchten und ansonsten einfach die Raw-Sendung nochmal anschauen, weil das ist halt wirklich richtig gute Unterhaltung und das macht halt wirklich Spaß, dem Kram damals noch von damals nochmal zuzuschauen. Es
gibt ja bei Monday Night War eine einzige Folge, die nur um die beiden geht, glaube ich.
Ja.
So, und damit würde ich sagen, sind wir durch mit dem Hauptthema. Wir haben noch ein paar andere Programmpunkte hier, die ich ja dann irgendwie jetzt mal aufgreifen möchte. Zum einen von der lustigen Fehde Austin gegen McMahon mal zu was Ernsterem. Nämlich einen kleinen Aufruf. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, wer in den Social Media Kanälen irgendwie unterwegs ist, hat ja mitbekommen, dass die Alpha Female Jessie Gabbard eigentlich von WWE hätte gesigned werden sollen und aufgrund einer Rückenverletzung halt eben nicht gesigned wird. Und jetzt aber hat sie vor einigen Tagen einen ziemlich ernsten Facebook-Posting rumgeschrieben und wo sie halt eben beschrieben hat, dass sie tatsächlich aktuell ein bisschen in, was ist ein bisschen, also dass sie aktuell in Geldnöten ist. Nicht nur wegen der OP, sondern halt eben auch, weil sie noch für alles andere aufkommen muss und sie momentan eben nicht wrestlen kann. Ich würde einfach mal sagen, wer ein bisschen Geld übrig hat, der darf das gerne da unterstützend an die gute Jessie weitergeben. Es gibt ein GoFundMe Konto, was ein Fan eingerichtet hat, wo man eben da was spenden kann. Und ich würde einfach mal hier allgemein aufrufen, also wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, dann unterstützt die Alpha Female, die kann das Geld gut gebrauchen, die hat eine tolle Geschichte, es ist eine tolle Frau, ich habe die ja selber schon bei den Conversations kennenlernen dürfen, auf WXW Now. Die kann momentan jede Unterstützung gebrauchen und wer da was Gutes tun möchte, der soll da bitte einfach unterstützend eingreifen. So, willst du noch irgendjemand was sagen?
Bitte
nicht. Nee,
wir unterstützen auch ein bisschen,
genau, ja, oder? Genau, wir unterstützen auch. Und dann würde ich sagen, kommen wir einfach weiter zu unseren Fragen. Fragen, wisst ihr, schickt ihr wie gehabt an fragetechlog.de, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Brieftaube, was auch immer, worauf ihr uns immer erreicht, könnt ihr uns das zuschicken. Wir lesen das und bauen das dann hier in die Show ein. Wir haben unfassbar viele Fragen bekommen. Deswegen glaube ich auch, dass wir nicht alle Fragen durchkriegen in der Kürze der Zeit. Aber wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Und zwar, wir fangen mal an ganz oben. Der Thomas fragt via Mail, werden wir Katsushika Okada oder Hiroshi Tanahashi jemals im WWE-Ring sehen? Also sprich, die Stars von New Japan, werden die rüberkommen? Chris, hältst du es für wahrscheinlich?
Man sollte niemals nie sagen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran.
David, ich frage dich mal, würde es dich interessieren? Ich drehe die Frage schon, würde es dich interessieren, die so Leute auf New Japan bei WWE zu sehen? Wie mein Shinsuke Nakamura haben wir auch gesehen.
Eigentlich, also interessieren schon, aber ich wünsche es mir weniger, weil einfach asiatische Wrestler in der WWE eigentlich nicht gut eingesetzt werden. Also Shinsuke reicht eigentlich als einer, weil man weiß einfach, dass es halt sehr oft dann Richtung Stereotyp geht und Co. Ich glaube, die sind bei New Japan besser aufgehoben.
Ja, ich sag mal, ich meine, es gab ja vor allem, ich glaube, es war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, gab es ja Gerüchte, dass Okada rübergeht. Tanahashi halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil der eigentlich schon zu alt ist so und zu kaputt, als dass er da irgendwie rüberkommt.
Damit kennst du dich aus, ne?
Ja, zu alt und zu kaputt, genau. Das ist
das Headlock-Motto.
Das steht auf meinem Nummernschild. Nein, aber ich glaube, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dass ein Okada rüberkommt, halte ich da für wahrscheinlicher, aber auch nicht. Ich würde da jetzt auch kein Geld drauf setzen. Generell, ich hätte nichts dagegen, aber ich finde auch, dass bei WWE nicht alle großen Stars antreten müssen. Und von daher bin ich auch absolut zufrieden damit, wenn Okada und Tanahashi einfach bei New Japan bleiben. Dann fragt der Thomas Müller via Mail, wer sollte bei Raw SmackDown nach WrestleMania 34 von NXT hochgezogen werden? David.
Das hatten wir doch letztens schon im Podcast kurz angemerkt. Ich finde halt Aleister Black sollte, ich weiß nicht, ob er direkt nach WM hochgezogen wird, wird aber im Laufe des Jahres dann reinkommen und Bosses of Destruction ist? Nee, scheiße, wie heißen die? Scheiße.
Die Authors of
Danke,
Pain.
Danke, Authors of Pain.
Wir holen die Brothers of Destruction nochmal hoch.
Wäre eine schöne Fehde. Bei denen könnte ich mir halt vorstellen, dass die halt hochgezogen werden nach der WrestleMania, aber ansonsten habe ich momentan, ganz ehrlich, bei NXT nicht so viele, wo ich sag, ja, das ist jetzt der Moment, das hatte ich jetzt vor 2 Jahren, war das ganz anders. Da hatte ich halt wirklich eine Liste von 4, 5 Wrestlern, wo ich dachte, ja, direkt nach WM, die werden kommen, aber dieses Jahr irgendwie habe ich eher das Gefühl, NXT sollte nicht weiter ausgeschöpft werden.
Chris?
Ich sehe es so ähnlich wie David. Also ich finde die Dichte potenzieller Stars bei NXT jetzt auch nicht so hoch wie letztes Jahr, aber ich denke auch Aleister Black wird kommen, ob jetzt direkt nach WM oder später, weiß ich nicht. Ich bin mir sehr sicher, die Authors of Pain werden direkt nach WrestleMania hochkommen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Andrade Almas und Selina nach WrestleMania hochgezogen werden. Nur leider werden sie aus den beiden nicht so viel machen wie bei NXT und sie werden irgendwo in der Midcard versinken.
Ich könnte mir obendrein noch Sanity gut vorstellen, dass man die noch hochzieht. Auch wenn
Oh, stimmt, Sanity.
Also die halte ich auch noch für sehr wahrscheinlich. Aber
ich glaube auch nicht, dass die funktionieren im Main-Roster.
Ich glaube nicht, dass Eric Young irgendwo funktioniert.
Was?
Ich hasse Eric Young, es tut mir leid.
Warum hast
du Eric Young? Ich finde Eric Young stinkelangweilig.
Du bist stinklangweilig. Eric Young hat eine fantastische Stimme.
Deine Mutter ist stinklangweilig.
Ja, das Jawohl, stimmt. Jetzt geht's los.
Nein, ich mag Eric Young. Ich finde auch, dass Eric Young nicht bei TNA wunderbar funktioniert hat. Ich mochte den halt auch da nicht. Aber das ist mein persönlicher
Geschmack. Komm, geh nach Hause. Nächste Frage.
So, nächste Frage. Der Philipp fragt, was ist euer Lieblings-King of the Ring-Turnier und warum? So. Chris.
Fällt mir schwer, mich ausgiebig an die Turniere wirklich zu erinnern, was alles vorgefallen ist. Deshalb sage ich jetzt einfach King of the Ring 94, weil Owen Hart gewonnen hat.
Ich würde tatsächlich das erste ausgestrahlte Turnier nehmen, das 93er, wo Bret Hart gewonnen hat. 94 mochte ich auch. 95 war natürlich eine Katastrophe. absolute. Ich mochte aber auch das, war das das 2000er, was Lesnar gewonnen hat? 2002 ist es, ja, du hast recht. Das mochte ich auch sehr gern. Aber ich glaube, das Lieblings ist, glaube ich, bei mir einfach das Erste. Also das Erste, was ich gesehen habe. David, wie ist es bei dir?
Bei mir auch der Erste, weil halt erstmal war ich Bret Hart-Fan und es waren halt auch die Namen im Turnier drin, die mir halt zugesagt haben. Generell bin ich aber kein Fan von King of the Ring-Turnier.
Okay. Der Philipp fragt auch, also Finn Bella tritt jetzt wieder mit Luke Gallows und Anderson an. Was haltet ihr von dieser Entwicklung? Meint ihr, das könnte auch zu einer Sache wie dem Bullet Club werden oder wird es eher eine Light-Version davon? Der Tobi hat eine ähnliche Frage und er schreibt hier, ich glaube, dass der Bella Bullet Club ziemliches Potenzial hat, wenn man es gut durchzieht. Auf mich hat Bella als Leader des Stables eine ganz andere Präsenz am Mikrofon im Vergleich zum Singles Run. Wie seht ihr das? Und insbesondere Bella. Also sprich, was ist euer Eindruck von dem Bella Club, der sich jetzt ja vor 2 Wochen wieder formiert hat? David?
Ich bin zweigeteilter Meinung. Ich glaube, das hat ein echt großes Potenzial. Ich finde, das tut auch für Baylor gut, als auch Luke Gallows und Anderson. Aber mir kommt es aktuell vor, wie halt ja nicht konsequent gemacht. Also es ist halt so, dass halt sie haben halt den Entrance von Finn Baylor, den ganz normalen. Es ist halt auch irgendwie nicht, dass es richtig gebrandet ist. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass gerade jetzt bei der letzten War-Ausgabe die wirklich als Club auftreten mit einem eigenen Scene und eigenem Brand, vor allen Dingen halt optisch, dass halt wirklich klar ist, okay, das ist getrennt, aber momentan wirkt es halt einfach nur wie Finn Baylor zusammen mit einem Tech-Team und die versucht was zu reißen, weil es wirkt halt auf mich noch nicht wie eine Gefahr. Also ich möchte halt keine Light-Version, wie halt hier gefragt wird. Momentan kommt es mir wie eine Light-Version vor. Wenn man es richtig macht und es halt auch konsequent macht, könnte es richtig gut für alle Beteiligten sein.
Ja, das sehe ich halt auch so. Also ich denke halt auch, dass es irgendwie so, momentan fühlt sich halt einfach noch so an wie 3 Kumpels haben sich gerade wieder getroffen und haben Bock, so ein bisschen um die Häuser zu ziehen, aber ich sehe noch nicht die Gründe, weshalb die das machen. Also ich hoffe, dass sich daraus noch was entwickelt und dass man momentan einfach noch schaut, wo das hingehen soll. Ansonsten tut das allen 3 Leuten, die im Stable sind, gut. Also ich finde, Finn Balor sollte aber vielleicht dieses ständige Gegrinse ablegen, weil es mir auf den Sack geht. Und Gallows und Anderson, ich sehe diesen Stable halt nicht so als Babyface. Ich seh die nicht als Babyfaces in der Gruppierung, tut mir leid.
Nee, ich verstehe ihn aber. Also ich habe auch das Problem, dass halt die ganze Zeit nur am Lachen sind und Finn Balor voll am Grinsen. Ich möchte bei einem Stable einfach, dass es eine Dominanz ausstrahlt, eine Härte und halt auch ein Ziel, was sie haben. Momentan ist halt kein Ziel da. Das Einzige, was sie halt haben, ist, wie Olaf sagt, sind halt eher 3 Kumpels, die sich wiedersehen. So, hey, klar, wir waren früher mal zusammen. Alles klar, haben wir ein bisschen Spaß. Und genau. Dieses bisschen Spaß möchte ich da nicht sehen.
Ja. Chris, mein Sonnenschein, was denkst du denn, wie das mit denen weitergeht?
Er sagt wieder, wir haben keine Ahnung.
Nein, ich seh das ähnlich wie ihr. Also ich finde es auch momentan noch so ein bisschen halbgar, so dass man vermuten könnte, es wird nur eine Light-Version davon. Aber der Tobi spricht da ein paar gute Sachen an. Ich finde auch, die Präsenz von Finn Balor ist zum Beispiel eine ganz andere mit den beiden an seiner Seite, wenn er am Mikro steht. Und da kann auf jeden Fall was draus werden, da ist Potenzial vorhanden. Das sind auch alles 3 richtig gute Jungs. Aber dann muss halt auch wirklich mal was passieren, dass denen Material gegeben wird, mit dem sie arbeiten können. Und das ist immer so ein bisschen das Problem in der modernen WWE.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, man muss einfach abwarten. Also ich hoffe halt, dass das wirklich eine Storyline wird. Und ich fand ja auch die Shield-Reunion ja jetzt, die war ja auch vollkommen für die Katz, wenn man mal ehrlich ist. Also da ist ja auch, also mal abgesehen davon, dass jetzt ein Jason Jordan davon profitiert in irgendwie einer Form, aber ansonsten so als der Shield war doch jetzt eigentlich total für den Eimer. Und
ja, weil es wieder eine Light-Version ist, das ist einfach nicht konsequent.
Ja, eben. Und da muss man jetzt einfach mal abwarten, was sie mit dem Bullet Club machen oder mit dem Bella Club. Ich weiß es nicht. Der Jan fragt via Facebook-Mail, wie fandet ihr Jericho gegen Omega? Er findet, der alte Mann hat eine ganz gute Leistung gebracht und wie fanden wir Wrestle Kingdom im Allgemeinen? Meine Meinung zu Wrestle Kingdom und auch zu Jericho gegen Omega kann man übrigens ganz hervorragend im Patreon-Podcast zu Wrestle Kingdom 12 nachhören. Zwinker, zwinker. Nein, das war ein toller Event und Jericho gegen Omega fand ich mega geil. Ich fand das unfassbar gut, es hat mega viel Spaß gemacht und Jericho hat so viel Bock einfach in diesem Kampf gehabt, da für mich war das Match des Abends, sage ich ganz ehrlich. Und der Event selber hatte mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn hier und da so ein paar Sachen dabei gewesen sind, die Switchblade fand ich halt nicht so mega cool. Da waren auch ein paar andere Cards, wo sie einfach viel zu viele Leute reingeschmissen haben, was für mir ein bisschen zu viel gewesen ist. Chris, hast du inzwischen Wrestle Kingdom gesehen?
Ich habe es noch nicht fertig geschaut, muss ich sagen. Okay. Ich habe es schon in 2 Etappen geschaut. Es war dann aber immer an einem Punkt spät abends, wo ich eingeschlafen bin. Und dann dachte ich mir, gut, dann mache ich jetzt aus und schaue weiter. Ich bin jetzt gerade vor Tanahashi gegen Switchblade.
Ja, schön. Guck das nicht zu spät abends.
Okay, ja, das dachte ich mir bereits. Die beiden haben mich auch nicht so interessiert, muss ich sagen. Aber ich fand das, bisher fand ich den Event sehr stark. Nur wenige Sachen, die ich jetzt nicht richtig gut fand und auch die Sachen, die mich jetzt nicht so begeistert haben, waren absolut solide. Vor allem das 4-Way
ja.
Fand ich sehr geil.
Ja.
Bisher.
Ibushi gegen Cody war auch sehr gut. Oh
ja, Ibushi gegen Cody war auch extrem geil, ja.
Und der Jan fragt noch, hat die als Kind auch den Wunsch, Wrestler zu werden? Chris, wolltest du Wrestler werden?
Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also wenn, dann war das relativ kurz. Bis mir wieder eingefallen ist, dass ich ungefähr so sportlich bin wie ein Sack Kartoffeln. Es war auch später nicht, als ich in meiner Jugendzeit also wirklich großer Fan war. Das war eher immer was, wo ich gesagt habe, ich habe da viel zu viel Respekt vor.
Okay. David, wolltest du Wrestler werden?
Als ganz, ganz kleines Kind, ja. Ich hatte mir sogar schon ein Gimmick überlegt. Wollte ein Face sein. Aber das war dann wirklich nur, als ich ganz klein war.
Tja, bei mir, ich wollte auch Wrestler werden irgendwie, aber weiß nicht, das hat sich aber auch relativ schnell dann zerschlagen. Also, ich weiß gar nicht mehr genau, wieso, aber ich man träumt.
Körperliche Defizite.
Ja, das auch, aber nee, ich habe ja mein Tryout bei Tommy End gemacht, hallo. Ich wurde akzeptiert. Ich hätte unter Alistair Black trainieren dürfen, aber nee, ich habe da auch da habe ich das ja relativ schnell gemerkt, dass es halt nichts ist für mich. Und das macht einen ja auch echt ein bisschen kaputt. Wir haben noch eine Frage an den David persönlich, bevor wir es vergessen. Der Burger fragt nämlich, wie lautet dein perfektes Rezept für einen Burger vor WrestleMania oder für WrestleMania?
Das wird jetzt ein bisschen länger, ne? Aber ich gebe Gas.
Ja, hau rein.
Und zwar, ich würde erstmal, ich mache einen simplen Burger dabei, aber der ist wirklich sehr, sehr gut und den kann jeder ganz leicht nachmachen, ohne dass was schief geht. Einfach erstmal 500 Gramm Rindergehacktes an der Theke holen, und zwar frisches bitte. Dann einfach die ganz normalen Burgerbrötchen vom Supermarkt, die passen, die Burgerbrötchen aufschneiden, mit der offenen Seite nach oben in den Backofen bei 80 Grad, so dass das ein bisschen krosser wird. Geht das, dann wieder ausmachen, dann bleiben die ein bisschen warm. Die Burger passen, also 500 Gramm reichen genau für 4 Burger, die einfach per Hand formen, platt drücken, in die Pfanne machen. Dazu dann Cheddar nehmen, den gibt es selbst beim Aldi, einfach eine Cheddar-Scheibe beiseite legen und Co. Wer Bacon drauf möchte, ich mache das immer so, dass ich mir Bacon von der Theke schneiden lasse und zwar sage ich den extra ein bisschen dicker. Hat halt den Hintergrund, dass der Bacon ein bisschen weicher bleibt und nicht einfach nur ein hartes, salziges Ding ist, sondern halt wirklich mit Geschmack. Wenn ihr den anbratet, einfach in die Pfanne werfen und zwar die ganze Packung alles auf einmal und die ganze Zeit herumwirbeln. So wird er halt nicht knallehart, sondern bleibt halt auch saftig. Ihr seht irgendwann, okay, braun genug, beiseite legen. Die Burger halt von jeder Seite, würde ich sagen, ungefähr so 2 Minuten anbraten. Wenn es auf der zweiten Seite liegt, das dann so lassen. Nach den 2 Minuten macht ihr ein bisschen grobes Meersalz oben drauf, das hebt den Geschmack und dann die Cheddar-Scheiben drauf. Eine Pfanne umdrehen, auf die Pfanne drauflegen, dadurch entsteht halt Dampf und der Käse schmilzt. Alles beiseite legen, die Brötchen, auf die Brötchen kommt halt ein bisschen Barbecue-Soße mit ein bisschen Smoke dran. Ich nehme die von Pitbull, nicht von Pitbull, von Bullseye, Entschuldigung. Die Bullseye-Originale, die ist echt gut. Hinlegen, den Bacon drauf machen, Deckel abnehmen, dann das Patty, wo halt der geschmolzene Käse ist, drauflegen, Brötchen drauf und dann seid ihr echt glücklich und glaubt mir, die schmecken sehr gut. Kai kann es bestätigen.
So. Das war Kochstunde mit David.
Ich fand das nochmal, egal wer das hier, wer hat das eingeschickt?
Burger schreibt Burger-Fragen.
Ich finde die Frage ganz genial. Habe mich voll gefreut, wie ein Krapfen. ja, weil ich einfach gerne koche und sonst was. Also wenn noch mehr Bedarf besteht an Pizzen oder sonst was, immer sagen. Ich finde das gut.
Ja, der Burger hat auch noch eine Frage für Shaggy geschrieben und er fragt auch noch, die beantworten wir beim nächsten Mal, wenn Shaggy wieder dabei ist. Und er fragt, wann gibt es den Disco Inferno Podcast? Ich sag mal, vielleicht machen wir den mal bei den Helden der zweiten Reihe. Vielleicht.
Oder der dritten und vierten Reihe.
Ja, Disco Inferno war schon lustig. Der Daniel fragt, glaubt ihr, dass die Mixed Match Challenge auf Facebook ein Erfolg sein wird? Ich frage erstmal, interessiert das überhaupt jemanden? Chris, glaubst du, es wird ein Erfolg und schaust du dir das an?
Interessiert mich nicht die Bohne, aber es wird schon irgendwie in gewisser Weise ein Erfolg sein, weil die WWE sich abgesichert hat und es wird irgendwelche Werbeverträge geben, bla, für sie finanziellen Erfolg, vielleicht guckt es keine Sau, vielleicht gucken es alle und zerreißen es oder ist es wieder erwartend toll, keine Ahnung, ist mir aber furzegal.
David, du als Facebook-Mensch, müsstest doch da eigentlich mit einem großen Adlerauge draufschauen.
Tue ich auch. Ich bin auch total gespannt dann auf die Aufrufzahlen. Ich denke, es wird ein Erfolg und man sollte unbedingt beachten, dass wir nicht die Zielgruppe dafür sind.
Ja.
Sondern mit diesem Format will die WWE Leute via Social Media erreichen, die halt keine Wrestling-Fans bislang sind, sondern eher Wrestling-Fans in der Freundesliste haben, die dann das teilen oder einen darauf aufmerksam machen, verlinken oder sonst was und man halt eher aus Neugier hinschaut. Und ich glaube, das könnte aufgehen und Erfolg werden einfach.
Ja, ich glaube auch, dass das geschaut werden wird. Also gerade in USA und so glaube ich halt schon, dass das da eine große Zielgruppe finden wird. Und wie gesagt, wir sind nicht mehr, also gerade wir, die Älteren hier in der Headlock-Runde, sind glaube ich dafür nicht mehr über die Zielgruppe. Aber ich werde mir das auch anschauen und mal gucken, was halt daraus wird. Und ich glaube auch, dass WWE da clever genug ist, dass die wissen oder dass sie es abschätzen können, dass das ein Erfolg wird, sonst wird man es nicht machen. So, das ist ja doch kalkulierbar in irgendeiner Form. Dann fragte Daniel noch, was würdet ihr davon halten, wenn auf einmal Wrestling-Charaktere aus Videospielen, also beispielsweise King aus Tekken, bei WWE auch auftauchen würden?
Fände ich scheiße.
Nee, bitte nicht, das hatten wir schon mal sowas in der Art, ganz ehrlich.
Suicide.
Genau, ich wollte gerade sagen, wir hatten es schon bei TNA mit Suicide, das war auch kacke.
Hat grandios funktioniert.
Es funktioniert wirklich nicht. Also wir hatten ja auch bei WCW den Mortal Kombat-Charakter da.
Glacier. Aber der war ja noch nicht mal wirklich aus einem Videospiel, der war ja nur angelehnt.
Ja, aber es ist, also das war wirklich, der Bezug war aber da. Also, nee, sowas kann nicht funktionieren. Es kann einfach nicht.
Ich glaube, gerade in der heutigen Welt ist es halt echt, das ist halt zu sehr an den Haaren herbeigezogen und man sagt ja immer, Wrestling soll die Intelligenz seiner Zuschauer nicht beleidigen. Und ich glaube, das würde sowas eindeutig machen.
Ja. Es ist eh schon oft an der Grenze und das würde drüber gehen, ja.
Der Dr. WWE fragt zum Thema Daniel Bryan. Also zum einen, also wie sehen wir das? Das haben wir schon ein paar Mal gesagt, dass wir da alle ein bisschen reservierter sind, ob Daniel Bryan nochmal in den Ring steigen sollte. Dann aber die interessantere Frage ist, sollte WWE sich so sehr auf den eigenen Arzt verlassen oder sollte man auch auf andere hören? So, sprich, WWE hat ja da den Haus- und Hofarzt, der sagt, hier so und so sind die Werte für Daniel Bryan. Deswegen haben sie ihn ja nicht antreten lassen. Sollte man da vielleicht auch die Atteste und Diagnosen eines anderen Arztes in Betracht ziehen und akzeptieren. David.
Ich glaube, das hat die WWE schon längst gemacht. Also ich glaube nicht, dass die WWE nur rein auf einen Arzt sich verlässt, sondern dass sie halt wirklich das komplett so gemacht haben, dass die ihn gescannt haben, wie sonst was, Ergebnisse haben, auch eine zweite Meinung von einem weiteren Facharzt. Also WWE ist ja kein kleines Unternehmen, die haben richtig Geld und das werden die in dem Moment auch reingesteckt haben und es wird auch meiner Meinung nach einen Grund geben, warum sie Daniel Bryan halt nicht in den Ring lassen, weil halt wirklich der Arzt sagt, wahrscheinlich, es muss nichts passieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist einfach zu hoch. Und ich finde persönlich, ja, ich wünsche mir ja eigentlich noch ein letztes Match von Daniel Bryan. Ich kann mir auch vorstellen, dass, so wie du halt tippst, Olaf, dass halt, wenn Daniel Bryan WWE verlässt, er woanders dann wieder wrestlen wird. Aber ganz ehrlich, der Mann ist Familienvater und Leidenschaft hin oder her, manchmal muss man halt auch auf den Verstand hören, als statt auf den Herz.
Ja. Chris, was sagst du dazu?
Ich könnte jetzt nur das wiederholen, was David gesagt hat. Also okay. Ich sehe es wirklich ganz genauso.
Okay. Ich unterschreibe das auch so. Also ich bin mir auch sicher, dass WWE da mehr als eine Stimme schon eingeholt hat. Mal abwarten, wie sich die Geschichte da einfach entwickelt. Also ich meine, da sind wir alle nicht so drin. Wir verlassen uns alle auf unser Halbwissen aus irgendwelchen Dirt-Sheets. Und wenn es Zweifel geben sollte, das haben wir auch schon häufiger gesagt, finde ich auch, dass Daniel Bryan seine Leidenschaft hinten anstellen sollte und lieber der Familienvater sein sollte als alles andere.
Als vor allem, man muss ja einfach mal jetzt WWE nicht als Buhmann hinstellen, sondern rein logisch betrachtet ist Daniel Bryan halt Money. Und warum sollte WWE freiwillig auf Geld verzichten? Das macht die halt nur wirklich in einem Extremfall halt eben. Und das ist halt ein Extremfall, wenn halt ein Arzt sagt, nee, das ist zu gefährlich.
Ja. Nächste Frage. Der Katsukeni Omega fragt, wie findet ihr die aktuelle Nia Jax Enzo Storyline? Da haben wir ja ein neues Odd Couple so ein bisschen, also sprich ein bisschen so ein Liebesengel zwischen Enzo Amore und Nia Jax. Chris, du als designierter Nia Jax-Fan, der sehr viele Autogrammkarten von Nia Jax an seiner Wand hängen hat, kommst du damit klar oder bist du schon eifersüchtig?
Und das lebensgroße Poster, das vergessen an der Decke.
Ich bin immer froh, wenn die WWE auch mit Kadern irgendwie eine Story gibt und sie relevant hält in den Shows. Von daher finde ich diese Storyline per se erstmal gut. Aber weder Enzo noch Nia Jax interessieren mich, weil ich ihre Charaktere nicht wirklich prickelnd finde und im Ring sind sie eh beide kacke.
David, wie siehst du das? Bist du ein bisschen positiver gestimmt als Chris?
Nee, nicht wirklich. Also mich interessieren die halt schon ein bisschen mehr als Chris wahrscheinlich, aber ich glaube halt nicht, dass beide davon profitieren und bei mir stört es einfach, dass es so dieses Klischee halt dargestellt wurde als Konstellation. Also halt diese große breite Frau mit dem kleinen, eher schmaleren Kerl. Das, ich glaube, eine andere Konstellation mit einem anderen Wrestler hätte mir halt mehr zugesagt, wo ich dann sage, alles klar, okay, vielleicht ist da ja wirklich irgendwas oder könnte sein oder so. Aber das wirkt halt auf mich zu gewollt kontrastreich und deshalb auch weniger komisch oder irgendwie authentisch oder sonst was.
Ja, das ist auch genau das, was mich halt stört. Ich finde, dass man gerade in einer Zeit, wo es ja hier Bodyshaming und so weiter und so fort, wo es das hier gibt, finde ich, ist das halt eigentlich so eine Story, die zu klischeebeladen ist und zu krampfig komisch irgendwie so ein bisschen sein soll, was vielleicht auch am Enzo-Charakter liegt. Aber ich finde es auch nicht so richtig toll, aber ich finde es halt eigentlich ganz nett, dass man so eine Geschichte für die beiden da gefunden hat. Ich finde es bis jetzt nicht, das tut mir nicht weh, aber ich finde es jetzt auch nicht so toll, dass ich das einschalten würde, sag ich mal.
Weißt du, welche Konstellation ich zum Beispiel aktuell cooler finde?
Sag's mir.
Auch wenn die halt kaum reden. Ich finde zum Beispiel beim Mixtag-Team Miss mit Asuka das Aufeinandertreffen bei War, ich fand das toll. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich da sage, verschiedene Charaktere nicht den Klischee entsprechen. Natürlich ist das jetzt kein Love-Story-Vergleich, aber es ist halt einfach ein Vergleich von Harmonie und Unterhaltung. Und bei denen war einfach, es passt aber trotzdem vom Charakter, dass halt The Miz sagt, hey, du bist unschlagbar, richtig gut, komm, machen wir zusammen. Und umgekehrt halt auch Interesse von, hey, alles klar. Das ist zum Beispiel eine Konstellation, die hätte eher funktioniert. Aber ich finde halt gerade bei Nia Jax und Enzo, dass mir ist einfach zu viel Kontrast und zu viel Klischee drin. Anders würde es beiden mehr was bringen.
Ja. Letzte Frage vom Katsu Kenny Omega. Ich bin zwar Fan von Owens und Zayn gegen Shane und Bryan, der Storyline, aber ich habe die Befürchtung, dass WWE diese Fehde noch unnötig strecken wird. Wie seht ihr das? Also sprich, erwartet uns da eine Fehde, die bis nach WrestleMania geht oder noch länger? Chris?
Das kann man schlecht sagen. Also ich habe auch schon ein paar Mal den Eindruck gehabt, dass ich es vielleicht ein bisschen zu sehr ziehen. Dann kam aber doch wieder eine Entwicklung, die ich ganz interessant fand. Man muss es abwarten. Sie werden auf jeden Fall es so machen, es wird beim Rumble wird es etwas geben, was passiert und diese Fehde voranbringt. Und ich denke mal, das Finale wird eben bei WrestleMania dann sein. Soweit werden sie es auf jeden Fall noch ziehen. Es hängt eher davon ab, wie sie es dann darstellen, eben ob es gestreckt wirkt oder nicht. Ihnen muss halt genug einfallen, um sowohl Owens Zayn eben als die Leute im Ring interessant zu halten und ihnen Entwicklung zu geben und auch diesen Konflikt zwischen Shane McMahon und Daniel Bryan irgendwie weiter aufrecht zu erhalten. Das wird schwierig, aber bisher, sage ich mal, ist die Geschichte somit die interessanteste Story der letzten Monate. Von daher bin ich da einfach mal optimistisch, auch wenn ich wahrscheinlich irgendwann enttäuscht werde.
Ja, aber ich finde, vielleicht sollte man auch gar nicht so mit so einem negativen Beigeschmack schon an eine Fehde rangehen, sondern einfach auch mal ein bisschen Spaß dran haben, weil ich finde, die Fehde macht momentan Spaß. Ich finde Owens und Zayn mega unterhaltsam und auch diese Richtung, in die die beiden Charaktere Daniel Bryan und Shane McMahon gehen, finde ich halt interessant. Und für den Moment finde ich das gut. Und ich glaube halt auch, dass wir jetzt wahrscheinlich irgendwo zwischen dem Rumble und WrestleMania den nächsten Knall haben und dann eben bei WrestleMania irgendwie das erste Blow-Off-Match. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass danach vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen wird. Aber das sind so talentierte Leute, da kann ich auch damit leben, wenn es ein bisschen länger geht. David, wie siehst du denn das?
Naja, also der Hörer, der schreibt ja, dass er Fan von der Fehde ist, aber er hat halt Bedenken.
Ja.
Und das unterstreiche ich komplett genauso, weil ich denke auch, das wird bis WrestleMania gehen und es liegt halt daran an die Umsetzung. Das Problem ist einfach, die Storyline ist wirklich interessant, auch die interessanteste, da bin ich bei Chris, die es momentan halt gibt, aber die WWE hat einfach zuletzt bei jeder Storyline, die interessant war, sie einfach wirklich gestreckt oder beziehungsweise es so hinbekommen, dass halt innerhalb der Wochen dann nicht wirklich viel passiert ist oder keine Entwicklung da war. Aktuell ist es da, aber ich kann halt die Bedenken verstehen und WWE hat halt in den letzten Monaten nichts dran getan, dass man halt eben nicht denkenlos einfach hinschaut und genießen kann, sondern ich kann es verstehen. Ich bin da beim Hörer.
Na gut, ja, schauen wir einfach mal, wie sich die Geschichte entwickelt. Ansonsten sind wir auch nächste Woche ja schon wieder dabei hier. Ich würde sagen, machen wir jetzt mal hier den Deckel drauf auf den Podcast. Wir haben noch jede Menge andere Fragen. Also es ist ein riesen Haufen Fragen reingekommen. Die heben wir uns dann für die nächste Ausgabe auf. Da sitze ich dann hier mit dem guten Kai und dem Shaggy und wir sprechen dann über die Royal Rumbles Performer. Also sprich, wer hat am besten beim Royal Rumble abgeliefert? Wer sind die Stars da? Da werden wir noch
Kann ich jetzt schon beantworten, Shawn Michaels.
Ich dachte Roman Reigns. Und ja, da werden wir natürlich auch die restlichen Fragen hier beantworten. Und ja, wenn euch das hier gefallen hat da draußen, ne, dann könnt ihr uns gerne bei iTunes bewerten, bei Facebook. Und wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann geht auf patreon.com/headlock.de. Da gibt's dann noch zusätzliche Formate gegen einen kleinen Obolus. Und ansonsten würde ich sagen, danke Chris und danke David für launige 2 Stunden mal wieder hier. Und wir sind damit durch und wir hören uns nächste Woche wieder dann zu den Royal Rumble Performern. Macht's gut, bis dahin, tschüss.
What?
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.